Max, wir müssen reden.
Ding.
Ding. Ja, Wasser. Es ist genau das Wasser, das wir jetzt hier schon einmal fast über die ganze Konfiguration gekippt haben. Es ist das Wasser des Lebens. Es ist das Wasser, das uns.
Oder abtreibt. Das Wasser der sterbenden Technik.
Das Stell Wasser dir mal der vor, sterbenden
für die,
Technik.
Für die Roboterrevolution, die uns alle demnächst ablösen würden, wenn wir durch die künstliche Intelligenz ersetzt werden, für die wird Wasser das Zeichen des Todes sein.
Oh ja, stimmt. Weil es gibt ja praktisch keine wasserdichten Devices, wie zum Beispiel das iPhone.
Na, die sind dann alle taub, weil sie keine Kopfhörereingänge mehr haben.
Das stimmt, ja.
Weil wir wissen ja alle, dass es nicht möglich ist, wasserdichte Geräte zu bauen, sobald sie einen Kopfhörereingang haben.
Ja, Klinken zumindest.
Ein Klinkeneingang.
Ja, wo wir bei Apple sind.
Apropos Apple.
Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung, wir haben jetzt nur so peripher eine Sammlung an Themen gemacht. Aber wir haben ja zusammen, das war ja eigentlich auch wieder eine Premiere, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder eine Apple-Kino zusammen gesehen.
Ja.
Ist ja so. Also ich bin ja jetzt die ganze Zeit, also du warst früher auch, glaube ich, häufig dabei bei Evenly. Also
ja.
Damals hießen sie ja noch anders, ne?
Damals habe ich ja teilweise noch
Next
gearbeitet.
Next Big Thing hießen sie
damals. Hießen sie noch Next Big Thing und genau. War im gleichen Büro und ich habe da noch gearbeitet.
Genau.
Vor langer, langer Zeit.
Stimmt, ja. Und da haben wir früher häufig die Keynote geguckt zusammen.
Mhm.
Und das war natürlich jetzt unterbrochen nach deinem Aufenthalt in Kalifornien. Und jetzt war das erste Mal wieder, dass wir zusammen eine Keynote gesehen haben. Das war ein bisschen romantisch, oder?
Ich glaube, man wird alt, wenn 4 Jahre Pause so, das war eine Unterbrechung. Also wir haben das eigentlich, das war so eine Tradition, die ging über viele, viele, dann hat man mal kurze Phase von 4 Jahren, wo wir es.
Ja, mal ohne Scheiß, aber ich meine, eigentlich haben wir zusammen Keynote geguckt, seit ich in Berlin bin. Also das heißt im Endeffekt seit 2000 und
Und das ist ein Zeichen, dass wir alt sind.
Ja, eben. Das ist ja auch so. Ich meine, das ist ja auch nicht zu leugnen, oder? Ich meine, diesen Podcast gibt es auch schon bald 10 Jahre, ne? Also dieses Jahr werden wir 10, übrigens. Wissen das unsere Hörer eigentlich, dass es jetzt 10 Jahre bald WMR gibt? Das ist unglaublich.
Das ist wirklich, das ist dieses Älterwerden, das ist, wenn man irgendwie jemanden sieht, den man so irgendwie, keine Ahnung, irgendwo so ein Prominenteren und sich so denkt, oh, dies ist aber auch, oder der ist aber auch alt geworden. Ah ja, ich ja auch. Ich mal kurz nach.
Ja, fuck.
Ah, scheiße, auch. Der ist jünger als ich. Ach, Mist. ja, Keynotes, genau. Ist jetzt so das erste Mal seit langer Zeit.
Und es war so eine unappelige Keynote. Das war kein einziges Gerät.
Ist für mich eine totale Umstellung, dass die plötzlich nicht mehr morgens ist.
Ja.
Wie sich das gehört.
Ja.
Früher war das halt immer so, dass ich zugesehen habe, dass ich es geschafft habe, bis um 10 im Büro zu sein.
Ich fand das aber immer ganz gut, weil ich meine so, zu welchem Event kann man am besten Bier trinken? Das ist doch die Apple-Keynote, oder?
Das ist ja nicht, dass wir kein Bier hatten, bloß weil es vormittags ist, ich meine.
Das ist okay.
Nee, wir hatten dann kein Bier. Das stimmt, aber bei dieser Keynote brauchte man definitiv viel Bier oder besser Schnaps oder irgendwas anderes.
Ich habe tatsächlich nichts getrunken an dem Abend, aber gut.
Was?
Ja, ja.
Ich hab... Das ist auch ein Zeichen, dass man älter wird, dass man plötzlich wirklich, ich habe 3 Bier getrunken und ich
kann das auch nicht mehr ab.
Und kann es nicht mehr ab.
Ich komme morgens dann nicht mehr aus dem Bett. Das ist echt ganz übel.
Ja, das war weniger das Problem, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen.
Na, gut, okay.
Aber das ist, ja, aber es ist Apple Keynote. Müssen wir darüber reden?
Ja, ich finde es ziemlich interessant. Also, ich glaube, dass Apple hier eine Transition mitmacht, die halt auch in anderen Bereichen des Plattformmarktes eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Und zwar die hin zu, sag ich mal, dem Serviceanbieter und vor allem basierend auf Lizenzen, also den lizenzierten Serviceanbieter.
Inhalte.
Inhalteanbieter,
ja.
Aber ja, Inhalte und Service, ja. Wobei natürlich Streaming ist halt Inhalte per Service oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde das interessant, weil wir halt diese Transition gerade in verschiedener Hinsicht nachvollziehen. Und ich glaube, so ein bisschen der Treiber hinter der ganzen Geschichte wirkt für mich eigentlich Netflix, ja. Netflix, die ja am Anfang gestartet sind als ein Streaming-Service, wo man einfach eine ganze Menge Filme und so ein Kram irgendwie und ein paar Serien sehen konnte. Und im Endeffekt haben die damals die ganze Zeit Lizenzen gekauft, ohne Ende, ne, von allen möglichen Dingen. Und ich glaube, Online-Streaming war irgendwie relativ billig zu den damaligen Zeiten. Deswegen konnten die halt ein riesengroßes Angebot schaffen.
Ja, die haben es halt geschafft, dass man diese Streaming-Rechte, die haben sie ihnen irgendwie relativ, die, das dachte halt damals alle, dass das kein, dachten genau. Offensichtlich relativ viele, dass es kein Markt wäre. Und dadurch haben sie es dann wahrscheinlich mit einem auch guten Stück Verhandlungsgeschick dann geschafft, sehr viele Rechte relativ billig raus zu den Anbietern aus dem Kreuz zu leiern.
Genau, und das hat dem Dienst halt wirklich richtig einen Boost gegeben. Und am Ende war es dann halt aber so, dass die ganzen Networks dann auf einmal angefangen haben, Netflix keine Lizenzen mehr zu geben oder eben ganz, ganz hohe Gebühren für ihre Streaming-Lizenzen zu nehmen, um Netflix halt dort auszusperren, weil sie gemerkt haben, okay, ey, da braut sich was zusammen, das uns halt auch den Markt abgräbt, ne? Warum soll man ein HBO-Abo machen, wenn man halt irgendwie die Serie...
Ich glaub, HBO war nie auf Netflix, jedenfalls aktuelles HBO-Zeug war nie auf.
Ja, keine Ahnung, aber die anderen Networks und vor allem Kabelsender und so.
Na, Hulu war noch, das, die sind ja hier nie hergekommen, Hulu war immer so ein bisschen der fernsehnähere Kumpel von oder Konkurrent von Netflix. Mhm. Die hatten schon relativ früh Deals mit den ganzen Content-Anbietern. Die haben das dann irgendwie... wahrscheinlich über die, so die Masche, oh, buh, Netflix wird gefährlich, guckt mal hier, was wir hier haben. Wir haben hier so, und die waren immer schon näher an den Networks dran. Und das ist dann sowas, das dann auch nach und nach ausgestorben ist. Also die Qualität von Hulu hat ziemlich rapide nachgelassen.
Hm. Und na, worauf ich eigentlich hin wollte, ist halt, dass Netflix gemerkt hat, wir müssen unsere eigenen Content produzieren, weil sie einerseits dadurch sozusagen diesen Lizenz-Fu halt nicht haben und sich dann nicht erpressbar machen und andererseits haben sie dann halt auch sozusagen Leverage in einer Verhandlung zum Beispiel mit anderen Networks oder anderen Content-Anbietern halt, die zum Beispiel Interesse haben, dann wiederum deren Sachen zu lizenzieren und so weiter und so fort. Ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich weniger, keine Ahnung, das ist, glaube ich, wahrscheinlich weniger ihr Problem vielleicht dann für irgendwelches Merchandising oder sowas, wenn dann, also ich glaube, Netflix will im Augenblick seinen eigenen Content selber für sich behalten.
Ja, die verkaufen halt zum Beispiel ins Ausland ganz viel, ne? Also du siehst ja viele Netflix-Serien, die dann halt...
Das machen sie aber nicht mehr.
Also ich weiß nicht, im deutschen Fernsehen laufen immer noch irgendwie Netflix-Serien. So. Im
deutschen Fernsehen laufen Netflix-Serien?
Ja, klar. Zum Beispiel House of Cards oder sowas, glaube ich.
Na, House of Cards, das ist House of Cards, der Grund, die sind ja hier nicht bei Netflix, sondern nur bei Sky, weil die damals halt sich die Produktion nicht leisten konnten selber und darum einen Partner brauchten. Und darum hatten sie damals Sky als Partner und darum kriegen sie hier erst die Rechte. Das ist jetzt aber was sie nicht mehr machen.
Okay.
Also wenn sie können, dann machen sie es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob hat Netflix daran Interesse, dass ihre Sachen im Fernsehen laufen, sonst darüber hinaus?
Ja, ich meine, der Punkt ist halt, wenn sie... okay, also jetzt, wo sie halt, sage ich mal, selber auch in den anderen Ländern vor Ort sind mit Netflix, wahrscheinlich nicht mehr so doll, aber ich glaube, früher war es halt auch so, dass sie im Endeffekt hatten sie den amerikanischen Markt bedient und alles, was außerhalb dieser Region lag, war natürlich einfach zusätzliches Geld, wenn sie da Deals machen, ne, Lizenzen verkaufen. Ist auch egal. Jedenfalls diese Sache halt eigenen Content zu produzieren und dann halt sozusagen auch so eine Abgrenzungsbewegung zu machen und zu sagen so, hey, bei uns bekommt ihr exklusiv XYZ, ja, und damit dann halt die Leute zu ködern, das ist etwas, was dann halt zum Beispiel Amazon dann relativ bald nachgemacht hat, was dann halt in verschiedenen Dingen passiert ist. Interessanterweise bei Musik nicht so richtig, ne?
Na, Musik ist damit auf die Fresse. Also ich glaube, Musik ist so das schlechte Beispiel für alle. Musik ist so, dass du kannst Musik von die im Wesentlichen die gleiche Musik von verschiedenen Anbietern, Streamingdiensten zu sehr ähnlichen Konditionen.
Genau. Das Weil ist fast über, ein Kartell ist das eigentlich.
Kann man das sagen. Ist ein Kartell. Ja, das ist ein halt, Kartell, ja. Das sind halt irgendwie die 3, 4 größten Musikanbieter und keiner von denen ist wirklich ersetzbar. Du kannst halt keine gute Musik-Streaming-Dienst machen, der einen von diesen Diensten weglässt.
Mhm.
Und das ist halt, und Apple ist da.
Also die Major Label sozusagen, ja.
Genau. Die Major Label. Und da sind halt dann Spotify ist da halt natürlich ganz wichtig. Da ist darüber könnte man mal reden, über diese Spotify, ja, also über diese ganze, das finde ich eigentlich viel spannender. Spotify ist da halt ganz groß und für die ist das richtig scheiße, weil die wollen wirklich davon leben. Dann hast du Google. denen ist es, ich meine, wenn die da Geld zuschießen, und bei Apple ist es eh alles wurscht. Die, wenn die da 10 Jahre lang erstmal Geld reinverzecken oder sowas, dann ist das auch nicht so ein Drama. Das war, wie man jetzt so mitkriegt. So,
die haben alle mehr oder weniger den gleichen Katalog, ne?
Die haben mehr oder weniger den gleichen Katalog. Die Preise werden auch, also wie viel darfst du für deinen Streamingdienst verlangen? Das wird auch von den Anbietern bestimmt, so dass du da relativ wenig Spielraum hast. Und Spotify probiert ja auch, diese Absatzbewegung zu machen. Die probieren ja auch, exklusiven Content zu kriegen, halt über die Podcasts. Mhm. Das sind halt deren Ding. Ich weiß nicht, ob die schon angefangen haben, irgendwie auch Künstler, also Musiker zu signen selber. Das wäre ja eigentlich auch nur konsequent, dass du sagst halt, unser Content ist exklusiv bei bla 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 Spotify. Was wohl der Fall ist, die zahlen ja unterschiedlich viel für die haben ja mit jedem Anbieter unterschiedliche Verträge, die übrigens oft so gestaltet sind, dass die Künstler dabei bizarr schlecht wegkommen. Und die haben, und für Spotify ist es natürlich günstiger, wenn du ein Stück hörst, als wenn du ein anderes Stück hörst, dann unter Umständen. Und es gibt Leute, die haben gesagt, das hat sich schon auf diese Discover Weekly Playlist ausgewirkt, wo ich wette, wo es auch Firmen gibt, die oder Labels gibt, die sagen, wir zahlen euch Geld, damit der in der Discover Weekly Liste von möglichst vielen Leuten
auftaucht. Ganz ehrlich, ja, das ist beim Radio ganz normal. Also
ja, ja.
Wenn du in die Heavy Rotation kommst, du nur, wenn halt wenn dein Label irgendwie ans
Radio zahlt. Ich sag jetzt nicht, dass das zwangsläufig was Verwerfliches ist oder sowas, aber das sind so halt diese.
Also das ist was Verwerfliches, würde ich sagen. Das ist total korrupt, auf jeden Fall. Aber
ja,
aber es ist halt nichts Neues, sagen wir mal so.
Okay,
keine neue Form von Korruption. Ist halt jetzt nur algorithmisch statt, wobei
eigentlich. Ja, dann doch nicht so algorithmisch. Wenn es nur algorithmisch wäre, dann wäre es ja nicht mehr, dann wäre es ja nicht mehr diese Korruption, aber, oder, naja.
Ja, kommt drauf an, wie man die Algorithmen baut. Aber ja, es ist auf jeden Fall,
krass. Genau, und darum probieren halt jetzt im Videobereich, der halt Markt, der wirklich wichtig ist, probieren alle mit exklusiven Content. HBO ist damit halt groß geworden, dass sie exklusiven Content haben, das war schon immer deren Stärke. Und Netflix hat es geschafft, groß zu werden, halt über diesen First, dadurch, dass sie halt alle überrascht haben durch ihre Existenz und durch ihre Fähigkeit zu überleben. Und haben dann auch schnell auf eigenen Content gesetzt. Und bei Apple war jetzt ja ganz klar, eigener Content.
Amazon darf man nicht vergessen.
Amazon macht eigenen Content.
Genau.
Und das heißt, das wird jetzt, wir wandeln jetzt in diese Zeit, wo man dann halt, wenn du irgendwas sehen willst, musst du es dir entweder irgendwo besorgen oder du musst halt einen Zehner für, also wirst dann halt 5, 6 Dienste haben, für die du jeweils einen Zehner im Monat oder mehr
abdrücken. Genau. Und das Interessante an der Apple Keynote war, dass es im Endeffekt dieses Modell jetzt auf gleichzeitig in sehr, sehr vielen Bereichen gezeigt wurde. Ne? Also so News war halt die eine Sache, so mit diesen Magazin-Contents, die sie da gesigned haben. Sie haben das jetzt mit den Filmen gemacht, sie haben das mit Games jetzt sozusagen, sie haben jetzt diese neue, ich weiß nicht mehr, wie hieß das?
Apple Arcade,
wo man halt so ein Subscription-Service für auch dann exklusive Games für diesen Subscription-Service. Und im Endeffekt ist das gerade, das ist halt wirklich groß. Also man muss das schon sagen, wenn Apple das jetzt sozusagen ausschließlich diese Services sozusagen in eine Keynote nur für diese Services macht und das halt gleichzeitig in verschiedenen Bereichen versucht zu pushen, dann ist das eine große, dann ist das wirklich ein Umschwung der gesamten Apple-Philosophie. Wir denken dran zurück, ne, als Apple vor ein paar Jahren halt das Apple Computers aus seinem Namen gestrichen hat, das Computers, ne, wo sie halt gemerkt haben, okay, wir sind halt keine Computer-Sache, da war da ja schon die Transition hin zu Consumer Goods im Endeffekt, durch iPads und durch
den. War das so spät? Ich dachte, das wäre noch zu iPod-Zeiten gewesen, als der iPod noch das große Ding war, dass sie das Computers gestrichen haben.
Also iPods waren da noch groß, aber das war nicht so lange her, das sind 5 Jahre oder so.
Was? Nee, da war Steve noch im Leben.
Steve ist schon länger als 5 Jahre.
Du bist alt.
Ich weiß, 2010 oder so ist er gestorben.
Ich kann dir.
Ach, fuck, ey. Nee, 2011.
Ich kann dir seinen Todeszeitpunkt in iPhone-Generationen sagen. Er ist zu iPhone 4S-Zeiten gestorben. Ich glaube, das war 2011.
4S, genau. Ich hatte das Vierer. Ich habe mir das Vierer, glaube ich, in den USA gekauft oder so.
Das Vierer hat deinen Job gekostet, dich damals.
Stimmt, ja, genau.
Und
da kam das Vierer raus. Also das heißt, kurz nach dem iPhone 4, ja, also das 2011 oder so muss es gewesen sein.
Wonach googelt man jetzt, wenn man
Steve Jobs einfach, hallo?
Nee, seit wann der Computer aus dem Namen verschwunden ist.
Apple.
2007.
Nein.
Macworld, 9.01.2007. Apple streicht Computer aus dem Firmennamen.
So lange ist das fucking her? 12 Jahre?
Ich erinnere mich. Während der iPhone-Präsentation.
Ach du Scheiße.
Und du dachtest, es wäre vorgestern gewesen.
Ja, und ich dachte, es wäre vorgestern gewesen. Oh Gott, das ist das Subthema des heutigen Tages.
Darf ich so mit einem Kind. Ich schreck ja heute noch, also ich schreck nicht zusammen, aber wenn mich mein Kind Papa nennt, ja. Ich habe immer noch nicht verarbeitet, dass ich eine Frau habe. Das ist für mich. Da. Und was jetzt schon auch einige Jahre her ist und jetzt wohnt hier noch dieser kleine Mensch, der mich Papa nennt. Und für den ist das Normalste der Welt. Es könnte nichts geben, was selbstverständlicher ist, als das ist Mama, das ist Papa. Und für mich nach wie vor so, wow, stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt mir auch wieder ein. Es dauert eine Weile wieder, so diese Entwicklung. Ja, egal.
Bist du dir sicher, Sohn?
Nee.
Also.
Sie haben Arcade, sie haben dieses.
News.
Ich finde,
News Plus heißt es,
glaube ich. News Plus.
Oh Gott, das ist auch so ein bescheuerter Name. Naja, aber also das finde ich interessant und ich hatte jetzt gerade nochmal mit Netflix angesprochen, aber was ich jetzt zum Beispiel, und da müssen wir nochmal über Facebook reden,
ja.
Weil die große, haben wir da eigentlich drüber geredet, den großen Brief, den mal wieder Zuckerberg
geschrieben den ich bis heute nicht gelesen habe, insofern.
Ja, im Endeffekt, wo er halt jetzt irgendwie ankündigt, dass Facebook jetzt die Privacy Company sein soll und so weiter.
Okay.
Und so fort. Weil im Endeffekt hat Facebook ja vorher auch schon eine riesengroße Transition angekündigt. Man kann darüber streiten, wie groß diese Transition jetzt wirklich sein wird und wie nachhaltig die jetzt sein wird. Aber im Endeffekt, ne, dahinter steckt auf jeden Fall die Unifizierung der Messenger-Infrastruktur, was relativ klar ist, aber gleichzeitig halt die Encryption. Genau, da hatten wir uns das letzte Mal so ein bisschen gestritten am Ende, darum halt inwieweit die Content-Moderation da halt relevant ist und wichtig ist oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall geht's ja auch Facebook hin. Also jedenfalls, das ist so ein bisschen diese so wird man gemunkelt, dass er dann halt über auch Services, die halt über die Apple, über die Facebook-Plattform verkauft werden, halt dann halt so eine Transaktionsgebühr einkassiert.
Also oder? Ich nehme an, dass, also meine Vermutung ist, ich habe da keinerlei Insiderwissen oder sowas, dass sowohl Google als auch Facebook wollen sich unabhängig von dem Werbemodell machen.
Genau.
Weil Werbung ist halt was extrem konjunkturabhängiges. Und jetzt alles, es läuft gerade noch ganz gut oder super, weil halt, weil sie erstens den Werbemarkt own und zweitens, weil es halt der Wirtschaft gut geht und die massenhaft Werbung schalten, aber das Erste, was gespart wird, wenn halt irgendwie eine Krise kommt, ist Werbebudget. Und darum willst du dich von diesem Markt unabhängig machen. Und ich finde es zum Beispiel, bei Facebook finde ich zum Beispiel, wie viel Ressourcen in Oculus gesteckt werden. Und Oculus ist halt, wird halt kein Geld damit verdienen, dass irgendwie da Werbung erscheint.
Sondern aber wie lange ist auch schon in Oculus? Und ist da mal irgendwas Interessantes bei rausgekommen?
Das ist ein langer, stetiger Pfad. Das ist eine längerfristige Sache. Das wird auch noch einige Jahre dauern, bis das so richtig, richtig geil ist. Das wird von Jahr zu Jahr besser. Also jetzt kommt ja demnächst kommt die Quest. Das ist dann, also ich finde diese, es gibt halt diese Rift. Das ist das, was du an deinen PC anschließt, das Modell. Das finde ich überhaupt nicht spannend, weil ich keinen PC habe und nicht vorhabe mir jetzt extra, weil dann die Rift an sich, die kostet irgendwie $400 oder sowas. Aber oder sowas in den Dreh, keine Ahnung. Aber du brauchst halt noch einen PC für mindestens $1,000 dazu und dann
Gaming
brauchst du einen Gaming-PC und der muss halt irgendwo stehen und der muss den Platz für schaffen und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, worauf ich keinen Bock hat. Und dann gibt's halt noch diese Standalone-Linie. Das gibt zum Beispiel die Go, die gibt's seit 2018, seit letztem Jahr und jetzt kommt halt 2019, in jetzt paar Wochen kommt die Quest. Und die Quest ist dann so, dass die erste Generation, die hat dann die hat also bei der Go, die hat nur 3DoF, Three Degrees of Freedom. Das heißt, du kannst nur den Kopf nach links, nach rechts, nach oben und nach unten drehen. Du kannst nicht vor, zurück. Du kannst dich nicht im Raum bewegen. Du kannst dich nicht innerhalb der Fläche bewegen. Das gleiche für den Controller. Du kannst den Controller in jede Richtung bewegen, aber du kannst ihn nicht näher an dich rannehmen und weiter für dich weg. Was natürlich für eine bestimmte Form von Interaktion komplett unmöglich macht. Und jetzt kommt halt die Quest. Das wird die erste sein, das erste Standalone. Also die Rift hat das schon immer gehabt. Und jetzt kommt die Quest, die wird dann das auch haben, dieses Feature, dieses Six Degrees of Freedom und so. Und das wird, sage ich mal, das erste Standalone-Headset sein, also was man einfach, wo man laden gehen kann, kaufen kann, und man kauft dieses Ding und braucht sonst nichts und kann das, also nur Smartphone für Setup, und kann es vollständig nutzen. Und ich finde das unfassbar spannend. Ich glaube, das könnte eine große Revolution werden. Ich behaupte, VR und AR-Headsets werden unser Leben und unsere Welt mehr verändern, als Smartphones das getan haben.
AR glaube ich auch, aber VR bin ich immer noch skeptisch.
Ich sehe es, ich habe mal eine HoloLens gehabt für eine Zeit lang, das ist jetzt auch ein AR-Headset, also mir geborgt von jemandem, und dann habe ich so ein Spiel darauf gespielt, auf dieser HoloLens. Und das war so ein Detektivspiel, das war ganz lustig gemacht. Das war du siehst irgendwelche Explosionen und weiß ja drauf was. Und wo man plötzlich in so einer Runde stand, also man musste ein Gespräch führen quasi innerhalb des Spiels mit anderen Charakteren. Und das war dann wirklich, ich bin dann aufgestanden und stand so plötzlich in einer Runde. Und die Leute haben alle geredet und ich konnte mich so rüberbeugen und konnte näher an die rangehen. Und dann habe ich sie lauter gehört und sowas. Und dann habe ich gesagt, so werden Meetings in nicht allzu ferner Zukunft funktionieren. Und in dem Moment ist es dann relativ wurscht, ob das AR oder VR ist. Und ich finde diese Entwicklung, die wir gerade erleben, dass immer.
Okay, Meeting hin und her, ne? Aber ich sag mal so. Nee, ja.
Ich finde gerade, wir leben ich finde diesen Zug in die Städte, den wir gerade erleben, dass dass Immobilien immer teurer werden in den Städten und dass die Leute nicht mehr so stark im ländlichen Gebiet wohnen wollen, weil es da einfach nicht die Jobs gibt, das ist, halte ich für auf Dauer für nicht tragbar, weil es funktioniert halt, und irgendwann ist der Schmerz halt so groß, dass die Firmen halt in den Städten keine Mitarbeiter mehr finden, weil die sich die Wohnung nicht mehr leisten können, so groß, dass sie halt Alternativen bieten müssen. Und eigentlich haben wir die Alternativen schon heute. Man könnte remote arbeiten. So, das würde für deutlich mehr Firmen, glaube ich, funktionieren, als man es heute wahrhaben möchte. Und das wird wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen länger.
Wo ist das Problem mit Remote? Das ist doch nicht das Meeting.
Doch, das Meeting ist ein ganz wichtiger Teil davon. Also das ist eine Kulturfrage. Das ist halt, die Leute wollen, ich glaube,
das Meeting machen wir heutzutage schon mit fucking Skype. Wo ist das?
Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht, weil die
Firmen. Wie funktioniert das? Wird jeden Tag 1000 Mal gemacht?
Ja, es wird jeden Tag 1000 Mal gemacht, aber es funktioniert jedes Mal scheiße. Und das sind halt, die Firmen sind darauf überhaupt nicht eingestellt und darum wollen sie Leute wieder im Büro haben. Und das sage ich ja, auf der einen Seite wäre diese Technologie schon da. Um das zu machen, aber die Firmen wollen halt nicht. Du musst halt deine Meetings auch ändern, du musst die Kommunikationsstruktur da ändern, damit sich die Leute nicht gegenseitig du hast halt Latenz, und die Latenz wirst du auch wird man nicht irgendwie magisch wegkriegen, weil die ist halt physikalisch vorgegeben. Und
aber die kriegst du auch mit VR nicht weg.
Die kriegst du auch mit VR nicht weg, aber du bist noch besser drin. Du bist noch näher,
Aber das ist nicht das Problem, das zu lösen gilt, ganz ehrlich.
Der Druck von außen wird steigen auf Firmen, sich da flexibler zu zeigen, wenn sie Leute behalten wollen.
Das glaube ich auch, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass AR da,
VR da irgendwie. Ich bin der festen Überzeugung, weil ich es halt ausprobiert habe, dass AR da ein großer potenzieller Fortschritt sein kann.
Ja.
Und das kollaborative Arbeiten halt deutlich leichter machen wird, als es im Augenblick ist. Und das ist was ich für das glaube ich sowohl für VR als auch für AR. Das macht, nimmt sich relativ wenig.
Also was ich halt glaube, ist halt, VR ist halt nett, so, weil du halt so komplett immersive halt in eine andere Welt eintauchen kannst. Und das ist halt zum Beispiel total schön, wenn du ein Computerspiel machen willst, ja. Aber was AR angeht, sind die Anwendungszwecke wahnsinnig viel krasser. Und da gab es einen schönen Text von, einen schönen Covertext von Kevin Kelly in der Wired darüber, dass halt, da ging es halt auch um AR, aber es ging eigentlich nicht um AR, weil er die ganze Zeit AR war eigentlich im, sollte eigentlich um AR gehen, aber im Endeffekt erzählt er die ganze Zeit nur von allen möglichen anderen Technologien, die aber sozusagen in eine Welt reinspielen, die dann wieder für die AR sozusagen relevant werden. Also beispielsweise selbstfahrende Autos, beispielsweise Internet of Things, beispielsweise verschiedene andere Dinge, wo wir halt einfach, sag ich mal, die digitale Welt immer mehr mit der realen Welt verschränken, ja. Und das ist eben genau der Punkt, was er halt meint, ist, dass im Endeffekt bauen wir eine digitale Repräsentation der gesamten Welt. Und er nennt das Ganze die Mirror World, ja. Und diese Mirror World hat dann sozusagen alle Informationen über die reale Welt und ist aber halt dann sozusagen virtuell irgendwie gespeichert und muss irgendwie zugänglich gemacht werden. Und für all diese, sag ich mal, Metadaten der Welt und sag ich mal, die Interfaces, sie zu steuern, kommt dann eben, spielt eben AR eben die Schlüsseltechnologie. Das ist also seine Argumentation. Weil du dann halt plötzlich sozusagen, du siehst halt einen Gegenstand und hast da sofort das Interface dafür, ihn zu benutzen. Du siehst einen Gegenstand, weißt zum Beispiel sofort irgendwie die wesentlichen Sachen darüber und so weiter. Und deswegen ist eben im Gegensatz zu VR, wo es halt eben nur diesen einen Zweck, irgendwie du gehst irgendwie, du verschwindest in eine andere Welt, ist halt AR halt wirklich diese, genau an dieser Schnittstelle dieser Verschränkung von digitaler und realer Welt halt total nützlich.
Aber ich sehe das, also zum einen hast du die HoloLens 2 Präsentation gesehen von Microsoft. Da lohnt sich zu gucken wegen Meeting und wofür braucht man es dann, weil die haben das ist halt ein ganz wichtiger Teil bei dem, wie die halt so eine Meeting-Situation darstellen und wo man plötzlich so, ah, okay, da könnte es hingehen. Also weil du halt zum Beispiel, was du eben per Skype nicht kannst, per Skype siehst du halt ein Gesicht, aber du kannst nicht gemeinsam an einem Whiteboard stehen und gemeinsam irgendwas machen oder gemeinsam irgendwie an einem Modell rumarbeiten und sowas. Und das geht dann plötzlich alles mit HoloLens. Also dieses Interagieren ist halt mit Videokonferenzen nur schwer möglich, besser noch als reine Audiokonferenzen ohne jede Frage, aber ist nur schwer möglich und AR oder VR gibt dem halt potenziell weitere Tiefe. Und ich glaube, das ist durchaus auch so zum Beispiel nicht nur eben die Meeting-Situation, man sitzt sich gegenüber und unterhält, sondern man sitzt zusammen und schaut auf denselben Bildschirm, in Anführungsstrichen, virtuellen Bildschirm. So, das halte ich für wichtig. Das Zweite, um jetzt mal VR hier ein bisschen, was VR halt, also AR ist noch ein komplett komplexeres Problem als VR.
Ja.
Das ist nochmal, zum einen ist die Display-Technologie eine ganz andere und das bei VR ist das schon noch weit in der Zukunft, dass das wirklich geil ist, aber bei AR sind dann nochmal viel mehr Fragezeichen hinten dran. Der Grund dafür ist, dass halt bei VR hast du ein relativ normales Computer-Display, also ein Telefon-Display und packst Linsen davor. Bei AR kannst du keine Linsen davor packen, weil dann würdest du die reale Welt auch massiv verzerrt sehen. Also muss das irgendeine Display, und dadurch ist das Sichtfeld bei denen allen viel, viel kleiner, darum brauchst du komplett andere Display-Technologie. Das nächste Problem ist, dass halt du musst halt die Welt auch erstmal, also was du gerade geschildert hast, dass du per AR interagieren kannst mit der Welt, das musst du auch erstmal, dafür muss die Technologie gut genug sein, dass du das alles erkennen kannst vernünftig und sowas. Und wer mit AR-Kit oder verwandten Technologien mal rumgespielt hat, ich habe damit jetzt eine ganze Weile rumgespielt, das ist auch noch lange nicht so, also das ist schon sehr beeindruckend für heutige Verhältnisse, aber da sind noch wirklich viele, viele Fragezeichen hinter und ungelöste Probleme, technische Probleme, softwaretechnische Probleme. Und insofern, und es gibt halt Bereiche, in denen ist VR einfach Medienkonsum, Spiele natürlich sowieso. Spiele ist, glaube ich, einfach, also es wird Spiele geben, die in AR sehr gut funktionieren, aber VR-Spiele sind halt, du brauchst halt keine Rücksicht zu nehmen auf die, also sowas, wenn ich ein AR-Spiel mache, dann muss ich, damit das vernünftig funktioniert, muss ich das in deine jeweilige Umgebung einbetten. Und ein VR-Spiel, da ist die Welt halt ausgeblendet und dadurch kannst du halt deine eigene Landschaft zeichnen. Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Mehr will ich nicht sagen. Ich glaube, es klingt immer so, als ob das ja fast das Gleiche wäre und es sieht ja auch fast genauso aus. Das
sind andere Use Cases.
Das sind komplett andere Use Cases und ich glaube auch, dass langfristig AR die vielversprechendere Technologie ist, aber kurzfristig würde ich erstmal sagen, ist VR schon, VR wird erstmal, glaube ich, schneller Adoption finden.
Ja, ich finde es halt nur so interessant. Also wann hat Facebook Oculus nochmal gekauft?
Ich weiß nicht, muss schon 4 Jahre her sein.
Ja.
Eher länger.
Also das heißt, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat.
Nee, Steve Jobs hat das kurz danach vorgestellt. das ist eine lang, aber das ja, finde ich eigentlich.
Ich finde das so interessant, weil im Endeffekt hat man damals immer gesagt, so, oh, das ist jetzt die neue Technologie und gleich morgen wird irgendwie alles anders und so.
Ja, es wird besser, die Quest wird besser sein als die Go, aber auch nächstes Jahr wird wieder ein Headset rauskommen, was dann noch besser ist und das nach wieder und ich habe ja da durchaus mit dran gearbeitet, da sind so viele Probleme noch ungelöst. Das macht's für mich auch spannend, weil es halt, es war halt die Chance, die potenziell nächste große Revolution mitzuerleben. Aber was ich irre finde nach wie vor in diesem Land, dass halt diese Digitalität nicht genutzt wird. Dass zum Beispiel, ich weiß nicht, habe ich da schon mal drüber gesprochen, dass Deutschland will ja immer das Land der Infrastruktur sein. Und sagt man, ja, ohne unsere Infrastruktur wären wir nichts und ohne unsere ländlichen Gebiete, da sind ja gerade die konservativen Parteien sind ja immer hinterher. Und jetzt, womit könnte man einfacher mit Infrastruktur ländliche Gebiete unterstützen für kleines Geld, indem man einfach überall Glasfaser hinschmeißt? Und das würde relativ schnell Firmen, also erstens Firmen, die da sind, vielleicht einen Grund weniger geben, um abzuwandern. Und zum zweiten eben Videokonferenzen würden besser funktionieren und dergleichen mehr. Aber das passiert nicht. Und das finde ich nach wie vor so irre, dass das einfach so gar nicht passiert.
Ja.
Und ich frage mich, ob das. War das draußen?
Draußen, ja.
Es klang, als ob dir ein Meerschweinchen irgendwo unterm Tisch verendet.
Ja. Die Hörer werden jetzt wahrscheinlich gar nichts mitbekommen.
Nee, überhaupt nicht. Ich war einfach nur verschreckt, weil ich dachte, das wäre irgendein Tier wäre. Oder ein Kind, wer weiß. Vielleicht habe ich noch ein zweites.
Unter dem Sofa. Hallo, rauskommen.
Ja. Ich bin ja mittlerweile so, also ist das tatsächlich Inkompetenz, dass die das nicht auf die Reihe kriegen? Oder?
Ja, es gibt ja tatsächlich,
oder ist das einfach,
brauchen wir jetzt nicht, da gibt's ja tatsächlich interessante Artikel auch über dieses Breitbandversagen der Bundesregierung, das ja nun.
Ist das ein Versagen oder ist das einfach nicht, ist das, wissen nee, die
es
einfach,
wirklich,
dass das
keine. Es ist keine wirklich auch Versagen, es ist, glaube ich, eine Mischung aus, sag ich mal, wir haben in Deutschland wirklich ein krasses Lobbyproblem. Also diese Lobbyisten, auch gerade von so großen Traditionsfirmen wie Telekom, wo dann zufällig auch der Bund halt eben noch irgendwie über 50% oder sowas drinsteckt, ja, also die haben halt einen wahnsinnigen Draht in die Politik so. Und ich glaube, das war halt wirklich immer einer der großen Hemmpunkte, dass die Telekom da immer ihren Daumen drauf hatte, was solche Regulierung angeht.
Ja, man kann
doch
nicht, also
ich meine. Und ich sag mal so, es gibt zum Beispiel, Sascha hatte auch mal in einer Kolumne wirklich eine sehr, sehr lange Historie dieser ganzen Versagen. Man muss das auch wirklich als eine Aneinanderreihung von Versagen machen. Also du musst dir überlegen, dass halt tatsächlich Helmut Schmidt,
ja,
ne, damals, als er noch Bundeskanzler war,
ja,
doch, wollte ganz Deutschland mit Glasfaser ausbauen. Helmut Schmidt.
Okay.
Das musste in den 70er Jahren, ja, wollten die Glasfaser reinschmeißen. Helmut Kohl hat das verhindert, ja. Also damit fängt es eigentlich an. Also so weit musst du zurückgehen.
Naja.
Und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und du musst dir überlegen, dass halt tatsächlich, ich glaube, vor, nämlich 8 Jahren mittlerweile hat Angela Merkel die große Breitbandrevolution auf dem Land versprochen. Und was haben sie gesagt? 5 Gigabit bis 2010 oder so ein Scheiß. Nein,
Megabit.
Oder Megabit, ich weiß nicht.
Also, Megabit bis 2010.
Oder? Nein. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall, ich glaube, 10 Megabit auf dem Land oder sowas. Irgendwie, keine Ahnung, Breitband, dies und jenes. Alle Ziele, also alles, was jemals propagiert wurde, alle Ziele, die in jedem Programm standen, wurden unterboten. Und Deutschland ist auf der Weltrangliste im letzten Drittel, was so in Breitbandinfrastruktur angeht, in Europa mit zu den Schlusslichtern, ja. Also es ist wirklich eine politische Vollkatastrophe.
Naja, ist es das? Weil seit Jahren sagen jetzt die Leute, ja, wenn Deutschland nicht bald bei der Digitalisierung mal ein bisschen hier dann werden wir echte Probleme kriegen. Und Deutschland ist jetzt seit mindestens einem Jahrzehnt massiv hinterher, ja. und ignoriert diese Probleme.
Wir haben jetzt auch zum Beispiel die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre hatten wir CSU-Verkehrsminister, die sind dafür zuständig, ne?
Ja, ja.
Und egal ob Dobrindt oder hier der Scheuer, das sind wirklich komplett Vollpfosten.
Ja, nee, das ist ja alles okay. Aber wenn die Digitalisierung tatsächlich so unfassbar wichtig wäre, dann würden wir es ja langsam merken. Die deutsche Industrie ignoriert das Thema seit Jahren sehr, sehr erfolgreich einfach weg. Und es findet nicht statt und es geht offensichtlich der Industrie nicht schlechter. Die deutsche Autoindustrie ignoriert das Elektroauto erfolgreich weg. Digitalisierung haben sie erfolgreich weg.
Ja, aber das ist doch alles nur, das ist auf Zeit gespielt.
Ist es?
Ja, ja, natürlich. Du musst ja überlegen, dass, das siehst du ja an einem Elektroauto auch, ne? Also die Transition wird kommen. Und sie wird halt einige Autohersteller richtig offen, richtig hart treffen.
Das,
also
das sage ich auch.
Audi und VW zum Beispiel machen eine ganze Menge. Ich glaube, die werden das halt irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber zum Beispiel Daimler, die sind halt komplett
genau.
im Arsch.
Aber also
oder was Digitalisierung angeht, ja. Ich glaube tatsächlich zum Beispiel, also Deutschland ist halt ja im Gegensatz zu den meisten Industrieländern ist es immer noch ein ziemlich krasses Industrieland. Ne? Ja. Also normalerweise gab es ja irgendwie im Endeffekt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so eine Transition weg vom Industrie hin zu Dienstleistungen. Das ist bei uns auch passiert, aber halt nicht in dem Maße wie zum Beispiel in Frankreich oder England oder wie auch immer. Wir haben halt einen Großteil unserer Industrie behalten. Und das liegt daran, dass wir halt vor allem ziemlich stark geworden sind, was halt Absatz im Ausland, also was halt Export angeht, ne? Und deswegen immer diese Exportweltmeister, bla bla bla.
Ja, ja.
Und darauf basiert tatsächlich die ganze Wirtschaft. Aber der Punkt ist natürlich, dass die ganze Produktion sich auch natürlich digitalisiert. Und
sie
digitalisiert, ja, das tut sie durchaus. Und das tut sie aber in anderen Ländern schneller als bei uns.
Also ich finde ja, dass zum Beispiel mit Mercedes-Benz oder dass es halt einen deutschen Autofirmen oder einen Autofirmen an den Kragen gehen wird. Ich würde das ja auch vermuten. Ich würde ja sagen, okay, die Leute kaufen immer mehr Elektroautos und das wird passieren. Und aber da würde ich, warum, also ich würde mal vermuten, dass Mercedes hat mehr Fachwissen über dieses Thema als wir und hat bessere Wirtschaftsberater und Leute, die in dieses Thema gucken als wir. Entscheidet sich aber trotzdem gegen das Elektroauto und sagt, das Elektroauto wird nicht.
Das muss aber keine gute Entscheidung sein, nur weil sie halt
Naja, aber dass eine Entscheidung ist, die der Rest der Industrie weitgehend genauso trägt, wie
Nö, wie gesagt, also VW hat sehr, sehr viel investiert die letzten Jahre.
Naja, ich weiß nicht, für VW-Verhältnisse sind das. Ich meine, wie viele Elektroautos gibt es jetzt? Also ich weiß jetzt, es gibt diesen Audi e-tron, der jetzt irgendwann übernächstes Jahr oder sowas kommen soll. Der wird 80.000 kosten, also da gibt es irgendein Luxusauto, was die bauen.
Ja, klar, aber ich meine, so fängt es halt an, ne? Und dann,
naja,
dann wird es halt irgendwann billiger in der Produktion. Also,
naja, aber die anderen sind schon billiger in der Produktion. Also es klingt jetzt für mich nicht so, als.
Ja, aber damit ist halt erst einmal eine ganze Menge Know-how aufgebaut. Darum geht es ja. Ne? Also das geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie heute auf morgen die gesamte Flotte umrüstet, sondern dass man halt jetzt sozusagen hingeht und Know-how aufbaut, Produktionsstätten aufbaut, versteht, wie Batterien funktionieren und so einen ganzen Kram. Und das ist halt die Transition, die halt irgendwo angestoßen werden muss. Und klar, wir haben halt momentan halt noch einen relativ geringen Prozentsatz an Elektroautos und ich sag mal, die man bekommt, die sind dann halt, sag ich mal, preis-leistungsmäßig auch nicht wirklich konkurrenzfähig mit Benzinern. Aber das ist natürlich eine Frage der Zeit. Und ich glaube ja zum Beispiel, dass die Chinesen das halt irgendwann machen werden. Ne?
Würde ich potenziell auch sagen, aber vielleicht rennen die ja auch alle gerade gegen die Wand und dass der.
Nee, du musst ja sehen, also wenn es ist ja nicht nur die Chinesen, sondern wirklich in Asien hast du momentan wirklich ein riesengroßes Problem. Fahr in fast jede asiatische Großstadt, ja.
Mhm.
Und du wirst tatsächlich irgendwann nach ein paar Wochen anfangen, Blut zu husten. So krass ist das da.
Ich weiß.
Was den Smog angeht. Also es ist wirklich, die Leute krepieren da. Und China ist halt ganz vorne mit dabei, halt jetzt wirklich krasse Umweltbedingungen halt umzusetzen in Städten, dass teilweise nur noch Elektroautos da in die Innenstadt fahren dürfen und so ein Kram.
Ja, ja.
Und das wird halt und dann überlegt ihr den Scale dieser Städte und dieser Märkte. Und dann wirst du sehen, dass halt da ein wahnsinniger Investitions- und Transitionsschub hin zu Elektro kommt im asiatischen Raum. Und das wird halt ganz, ganz, ganz schnell gehen, dass diese Dinger wirklich billig werden.
Wie gesagt, ich sehe, wenn du mich fragst, sehe ich es genauso.
Ja.
Aber offensichtlich sehen das bei weitem nicht alle so. Also ich meine, Mercedes würde gerade ganz anders arbeiten, wenn sie das ähnlich sehen würden. Die sehen das auch
ja,
wirklich nicht.
Du musst halt auch sehen, also jedes Unternehmen funktioniert ja auch immer so, die schauen halt, wo kommt das Geld her. Ne? Und das Geld kommt dann immer von den Cash-Cows, das kommt immer von den Dingen, die sie halt gerade produzieren und die halt gut funktionieren. Und dann hat halt eigentlich immer derjenige recht, ne, der die Abteilung leitet mit der Cash-Cow, und die Leute, die mit den sogenannten Question Marks irgendwie anschauen, die haben sowieso nichts zu sagen.
Ja.
Und das ist dann halt auch dort, wo die Ressourcen reingefließen, ist halt dort, wo die Cashcow ist und so weiter und so fort. Und im
Aber dass da ein ganzes Land so tickt, das ist doch schon arg unwahrscheinlich.
Ja,
oder?
Warum denn nicht? Also es gibt ja dieses Buch wo dieser Begriff Disruption herkommt, ne? Das ist ja das von Christian Christensen, wie heißt das eigentlich? Irgendwie The Innovator's Dilemma, genau. Und dort beschreibt er halt, wie Firmen funktionieren und dass halt Firmen sozusagen immer diese S-Kurve haben. Ne? Also du hast halt sozusagen irgendwann eine tolle Idee, ein neues Produkt und so weiter und so fort, und dann hast du plötzlich so ein Wachstum. Ja?
Ja.
Und das Wachstum geht dann halt sozusagen so exponentiell. Aber genauso flacht es dann halt auch irgendwann so ab, ja, so asymptotisch. Ne? Und dann hast du sozusagen, beschreibt so ein S, das ist diese sogenannte S-Kurve. Und ich glaube, es ist halt, und er beschreibt halt so, dass tatsächlich es immer so ist, dass die Leute, die dann sozusagen auf diesem Hockeystick dann sind, ja, glauben, dass dieser Hockeystick immer weitergehen wird. Ja. Und das heißt, du hast sozusagen irgendwann mal gelernt, dass wenn du irgendwie X machst, dann funktioniert das. Ja? Mhm. Und dann machst du das halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und neben dir sind da natürlich ganz viele Wettbewerber, die halt neue Dinge ausprobieren. Vor allem neue Wettbewerber probieren neue Dinge aus. Und die starten dann meistens, während du noch auf der Hockeystick bist, starten die halt aber eben genau mit diesem, sag ich mal, mit diesem exponentiellen Wachstum, das ja am Anfang erstmal sehr, sehr flach aussieht.
Mhm.
Ja? Am Anfang so ist dieses S, geht das ja so los. Und dann guckst du rüber und denkst dir, haha, guck dir die an, was die da irgendwie für einen Scheiß machen. Aber dass halt deren Hockeystick noch überhaupt gar nicht sozusagen über den Scheitelpunkt gegangen ist, das ist dann halt irgendwie nicht in der Wahrnehmung. Ja. Und ich glaube, die deutsche Industrie ist halt immer noch auf sozusagen bei denen ist halt sozusagen diesen Gott auf dieser Vertikalen, und um sie herum sind alle irgendwie also ich glaube, wir sind gerade mitten in diesem Innovators-Dilemma.
Also keine Ahnung, ich finde es einfach nur, weil ich sag ja auch so, Digitalisierung wird ein großes Ding werden, und aber hier in Deutschland ist offensichtlich Digitalisierung kein großes Ding. Es ist niemand digitalisiert sich, es findet nicht statt.
Aber alle reden drüber.
Alle reden auch über Gleichberechtigten, trotzdem finden sie nicht statt. Also
ich finde es auch so niedlich, was da kommt. Ne? Dann haben sie 50 Millionen, glaube ich, ne? 50 Millionen KI-Forschung haben sie.
Ich meine, es ist ja, dass die Leute hier nach wie vor keine Smartphones nutzen
dass man hier immer noch mit Bargeld bezahlt.
Ich habe neulich irgendwie Statistiken gesehen, dass, wie war das, von den Leuten, die online sind, sind in China irgendwie 95% mit dem Telefon online, hier sind es irgendwie 30% oder so.
30% mit dem Telefon online? Das kann ich mir nicht vorstellen.
30% aller Internetnutzer gehen über ein mobiles Gerät ins Internet.
Was?
Oder 35%. Auf jeden Fall wirklich
das, so. Das würde mich aber mal interessieren. Das kommt mir komisch vor.
Ich würde auch gerne noch mal irgendwelche Quellen dahinter sehen, aber so einfach nur mal eine Größenordnung. Und ich meine, so die so deutsche Autos sind ja auch frei von Digitaltechnik. Das ist ja.
Naja, da ist schon eine Menge Technik drin.
Ich bin eben gerade, ich war vorhin noch, im Büro, weil ich ein Päckchen abholen wollte, was da von der Post angekommen ist. Und bin dann, weil es schwer war, mit einem Drive-Now-Auto zurückgefahren und sitze hier an einem 1er BMW. Der hat nicht mal eine Rückwärtsfahrkamera. Das ist deutsch.
Ja, es gibt's aber schon in ganz vielen Autos, auch gerade in deutschen Autos. Das ist schon relativ normal. Also, weil du jetzt gerade in einem gesessen hast, ist es wirklich
krass. Aber neulich saß ich in einem Mercedes, der hatte das CarPlay, kein Touchscreen und auch keine Rückfahrkamera.
Ja.
Und das sind Mercedes und BMWs.
Es gibt es aber auf jeden Fall. Keine Ahnung.
Dass es das auch irgendwie gibt, dass das irgendwie als Sonderzubehör. Aber ich meine, in den USA ist das Pflicht. Da muss ein Auto eine Rückwärtsfahrkamera haben, wenn du das heute.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Seit, ich weiß nicht, Anfang diesen Jahr. Und da hat jeder Honda Civic, jede Billigkarre hat da auch schon seit Jahren eine Rückwärtsfahrkamera drin. Ne? Und hier findet das halt einfach, also ich glaube, du könntest einfach ein Auto nicht verkaufen, weil und die haben ja meistens sowieso, die haben ja meistens sowieso irgendwelche Displays drin und dann können sie auch gleich, ich meine, das kostet ja auch nichts, so eine blöde Kamera für 80 Cent da hinten einzubauen oder, also ich meine, was kostet so eine schlechte Handykamera, die kostet ja wirklich unter 10 Euro das ist schon alles. Also es ist nicht so, dass da gar keine Technik drin wäre. Natürlich, da war jetzt auch irgendwie ein Navigationssystem, aber das ist natürlich so scheiße, wie man das immer erwartet bei so einem Navigationssystem. Und vielleicht haben sie ja recht. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht.
Mach mal Licht an. Mach mal hier Licht an.
Hier Licht anmachen.
Ja. Ich werde immer so müde, wenn es so dunkel wird, wenn es so dunkel ist.
Licht im Wohnzimmer auf 80%.
Ja, besser. Ich meine, ich finde das interessant, weil natürlich, wenn man in diesem Land jetzt lebt und du hast jetzt gerade halt diese Erfahrung, dass du halt von den USA hierher kommst, ne? Und wenn man aber hier lebt, dann kriegt man das eigentlich gar nicht so mit. Und ich hatte das letzte Mal das krasse Erlebnis, als ich halt von meiner Asienreise wiederkam und das Gefühl hatte, wow, ich bin hier irgendwie in einem Entwicklungsland gelandet, als ich wieder in Berlin war. Also alleine wie der öffentliche Nahverkehr funktioniert, ne? Wenn du mal so in Bangkok oder in Taipei oder in Hongkong irgendwie U-Bahn fährst, ja, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Also von dem Fahrkartenkauf über wie du dort einsteigst, über wie das da aussieht, das ist, da wirkst du, ich meine, die Infrastruktur ist ja auch tatsächlich vom letzten Jahrhundert, wenn du das überlegst, ne? Also ja. Die U1, die da bei mir fährt, ja, die ist halt tatsächlich
fast schon vorletztes Jahrhundert.
Die ist schon vorletztes Jahrhundert, ist die gebaut worden, ja. Ich glaube, die ist noch im 19. Jahrhundert gebaut worden. Das ist sowieso irgendwie die interessante Sache, dass im Endeffekt die wirklich großen Infrastrukturprojekte hatten wir halt alle im Endeffekt zwischen Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert.
Naja, so ganz, also so will ich es jetzt nicht stehen lassen. Das ist halt, man merkt das halt, also zum Beispiel am Ostkreuz wird gerade seit 10 Jahren rumgebaut. Das ist definitiv auch ein großes Infrastrukturprojekt.
Genau, aber wenn du dir überlegst, was halt damals gemacht wurde, wo die ganzen Schienen gelegt wurden, ich meine, das war eine Periode im Endeffekt, ja, wo halt diese ganzen Schienen einmal durch ganz Deutschland gelegt wurden, wo diese Autobahnen gebaut worden sind, wo ganz dunkles Kapitel.
Eine Autobahn wird in Berlin auch gerade wieder gebaut, obwohl sie eigentlich niemand
bin ich heute auch dran vorbeigelaufen. Jedenfalls, aber ich meine, halt nicht irgendwie auch mal ein bisschen ein Stück Autobahn, sondern halt wirklich die Autobahn, bam, ne? Und so, also das muss man sich überlegen, dass halt tatsächlich wir auch einfach sozusagen unsere Infrastrukturphase ja irgendwie auch schon ein bisschen her ist.
Ich finde ja, wenn die dann erneuert wird systematisch, finde ich das ja besser, als wenn man ständig was Neues aufbaut. Ich meine, wenn man genug Straßen hat, hat man genug Straßen, dann bringt es jetzt auch nichts, einfach nur um Infrastruktur zu schaffen, dann mehr Straßen zu bauen. Ganz im Gegenteil, ich finde das immer, ich glaube, das ist für die Politik ist es immer sehr, sehr verführerisch, neue Straßen zu bauen, anstatt das Geld in bestehende Straßen zu investieren, um die am Leben zu halten. Das ist gerade in den USA, ist das ein ganz, ganz großes Problem. Es ist lieber neue Straßen bauen, als die alten zu reparieren.
Ist halt glamouröser, ne?
Es ist viel glamouröser. Du kannst irgendwann mal irgendwas durchschneiden, dann kommst du in die Zeitung, dann ist die Autobahn, dann wird dir vielleicht sogar noch dir benannt eines fernen Tages und sowas. Das ist schon, und insofern Infrastruktur am Leben halten, finde ich fast besser. Und gerade bei Straßen ist ja, das bringt ja auch irgendwann nichts mehr. Du hast halt irgendwann einfach nur noch, wenn du neue Straßen baust, hast du einfach mehr Autoverkehr, das war's. Und du hast nichts, nicht,
das stimmt,
ja. Hast nicht mehr wirklich was davon. Und, aber, Aber ich find's, also so diese Infrastruktur am Leben zu erhalten, das finde ich ja auch, und dass die dann nicht mehr immer, also dass dann eben die U-Bahnen, keine Ahnung, vielleicht nicht mehr ganz so hip sind wie da, das ist ja, naja, wenn sie halt da sind, sind sie da, muss ja nicht nur deswegen neues Gerät kaufen, aber wie lange das allein gedauert hat, bis man Tickets per App kaufen kann, das ist ja, das ist ja schon beeindruckend. Und geschweige denn, also ich finde es zum Beispiel, die Diana hat neulich, die ist nach, es ist zu ihrer Verwandtschaft gefahren jetzt übers Wochenende mit Kolja. Die ist dann im Zug und dann hat der Zug, wie ist ein deutscher Zug, darum hat er eine Stunde Verspätung gehabt. Und man könnte jetzt einfach sagen, naja, die Deutsche Bahn, ich meine, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein Zug Verspätung hat. Man könnte ja mal vermuten, dass zum Beispiel die Navigations-App von der Deutschen Bahn einem dann eine Push-Notification schickt, hey, tut uns leid, dass dein Zug zu spät ist, du wirst deinen Anschluss zu verpassen, hier Alternativstrecken. So, könnte man ja mal einbauen. Klar, geiler wäre es, wenn der Zug einfach nicht zu spät kommen würde. Das ist schon an einer sozusagen Versagen eingestehen. Aber das sind ja alles Dinge, die heutzutage, wenn man wollte, für, und das muss man halt sagen, diese ganze Digitalisierung.
Verspätungsalarm kriege ich mittlerweile von der App. Also das stimmt schon, das kriege ich schon.
Dass er dann Alternativrouten anbietet?
Nee, das nicht, aber dass ich einen Verspätungsalarm kriege.
Dass dein Zug heute später fährt? Oder das wäre
genau, drin? Also dass halt mein Zug später fährt, ja.
Oder aber wenn du drin sitzt und dann Verspätung hast, kriegst du.
Ja, auch schon vorher. Also wenn,
nee, wenn,
wenn, klar ist, wenn klar ist, dass der Zug Verspätung hat, dann kriege ich halt eine Push-Notification. Hey, der Zug fährt später los.
Ja, okay, aber wie gesagt, wenn du schon drinne sitzt, wenn du schon auf Strecke bist und
das
dann
auch, ja.
und aber dann halt biete mir doch eine Alternative an, schlag mir doch irgendwas vor. Also wenn man weiß, wenn die wissen, ich sitze jetzt gerade in dem Zug, was sie ja wissen, weil sie gerade mein Ticket gescannt haben, dann sollte das ja eigentlich relativ einfach machbar sein, dass man dann irgendwie Alternativen empfiehlt.
Aber ich hatte sogar ein gegenteiliges, echt schlechtes Erlebnis bei der Bahn. Das war so, ich saß in einem Zug und ich glaube, der war verspätet. Und dann war irgendwie klar, dass wir in einem Bahnhof halten, wo dann ein Zug auch sozusagen auch nach Berlin fahren würde, der halt nicht verspätet ist und der irgendwie so ein Problem nicht hatte, weswegen der auch verspätet ist. Und ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich dann da umsteigen möchte. Und ich glaube, die haben tatsächlich mich angelogen, dass ich diesen Zug nicht nehmen sollen würde.
Okay.
Also ich meinte so, ja, ich würde dann einfach an den anderen Zug umsteigen. Also ja, nee, das würden wir Ihnen dann mal nicht raten. Okay, ja, okay, dann nicht. Und genau, es war eine Durchsage, war das dann irgendwie, wo die gesagt haben, aber bitte nicht diesen Zug nehmen, die Leute, die nach Berlin fahren sollen, sollten diesen Zug nicht nehmen. Ne? Haben aber keine größere Begründung mitgegeben, weswegen ich mich schon gewundert habe. Aber ich wollte dann halt tatsächlich nicht aussteigen. Und dann habe ich nochmal den Schaffner gefragt und meinte so, ja, warum soll man den denn nicht jetzt nehmen? Was ist denn jetzt das Problem? Und dann konnte er mir das nicht sagen. Und wusste er so, ja, keine Ahnung, nee, irgendwie, wahrscheinlich wegen Auslastung. So. Also okay. Wo es einfach nur sozusagen aus rein eigennützigen Motiven sollten die Leute dann nicht umsteigen. So. Habe ich dann doch gemacht.
Und das finde ich, ich finde sowas, weil Softwareentwicklung ist unfassbar billig. Also ja, ein Entwickler verdient relativ viel Geld und so weiter und so fort. Aber wenn sich irgendwie die Deutsche Bahn da mal 30 iOS und 30 Android-Entwickler hinsetzt, dann sind das für die, sagen wir, pro Nase, dann sind das 10 Millionen, sagen wir mal jetzt, und eine große Summe zu sagen, eher eigentlich 5 Millionen im Jahr. Was für die Bahn, das ist das nichts. Und die könnten damit und
ich glaube, die haben 30 Leute in ihrer iOS-Entwicklerabteilung.
Also dann frage ich mich, was machen die den ganzen Tag? Also ja, die Frage stellt man sich ja öfters, aber
Wobei ich weiß auch nicht, also ich glaube auch diese ganze Fahrplan-Management-Geschichte ist halt auch komplexer, als wir uns das so vorstellen manchmal, ne? Also,
nee, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber in der App ist das...
Ja, die App ist auch echt ganz schön schlecht, also vor allem auch so wie sie designt ist und was, die ist halt auch vollgestopft mit irgendwelchen unnützen Quatsch, den keiner braucht.
Ja, wahrscheinlich stecken da 48 Milliarden Feature drin, von denen wir nicht mal wissen, dass sie existieren, das ist ja oft so. Aber ich finde, also was ich sagen will, ist einfach mal so, ja, ich tendiere ja auch stark dazu, zu sagen, hey, Digitalisierung ist die Zukunft, aber bisher hat man nicht recht. Und
Doch, also ich glaube schon. Ich glaube, Digitalisierung ist schon ganz schön da. Also wenn, wenn du vor 10 Jahren schaust, so, also sieh mal, vor 10 Jahren war es halt wirklich so, 2009. Weißt du was, vor 2009 habe ich ja, diesen bescheuerten Tatort gedreht, ne?
Ja.
Mit Jens Best und Sibaso.
Ja, ich erinnere mich.
Da ging es halt darum, da hatten wir die Idee, dass wir sozusagen so eine Art Tatort bauen, aber halt eben mit sozusagen so aus dieser Netzszene heraus. Das heißt also plötzlich, die Ermittler haben ein Smartphone, ja, und können Sachen im Internet nachschauen und recherchieren und ermitteln halt auch so ein bisschen im Internet und so. Das war so die Idee, ja. Und dass das überhaupt irgendwie damals so eine Idee war, ja, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr erklärbar für jemanden, der in der heutigen Zeit lebt. Ja, das ist halt irgendwie, dass er das Besondere sein sollte, wenn Ermittler ein scheiß Smartphone haben und Sachen im Internet nachschlagen.
Ich glaube,
ja.
Du hast längere Zeit keinen Zugriff mehr, du hast längere Zeit mit keine Ermittler mehr gesehen.
Ich habe lange
die Polizei ist nach wie vor sehr, sehr, ich weiß davon, dass.
Also ich glaube, mittlerweile haben die ganzen Kommissare, die da rumlaufen, auch
also ein Smartphone. Also ein Freund von mir ist mit einem Kommissar befreundet. Und der hat mal einen Anruf gekriegt von diesem Kommissar, sagt mal, kannst du mal auf folgende Seite gehen, bla 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 bla. Und er sagt, okay, kann ich machen, ja. Okay, mach mal das. Und dann hat er das irgendwie gemacht und dann so am Ende so, was war das jetzt? Was war das jetzt für eine Aktion? Ja, bei uns ist hier HTTPS im internen Netzwerk gesperrt. Also wir können nicht auf HTTPS verschlüsselte Seiten zugreifen.
What?
Und darum
konnte. Also praktisch heutzutage auf nichts mehr.
Ja. Naja, halt auf das, was wichtig ist.
Auf meinen Blog kann man noch zugreifen. Dann. Also.
auf diesem Podcast schon nicht mehr.
Genau.
Also falls uns jetzt ein Polizeikommissar widerspricht, dann wissen wir, dass das. Aber
ja, also nein.
Vielleicht hat sich das in der Zwischenzeit geändert, aber ich glaube, da läuft nach wie vor sehr, sehr viel analog ab. Und ich halte das.
Ja, da läuft auch viel analog ab, aber natürlich ist es überhaupt heutzutage keine abgefahrene Idee mehr, wenn Ermittler ein Smartphone haben.
Es
ja?
ist nicht keine abgefahrene Idee, dass Ermittler ein Smartphone haben könnten, aber für die, aber in der Praxis ist es, glaube ich, schon noch eine.
Besonderheit nicht. Also ist, glaube ich, immer noch, ist eine Besonderheit. Ich glaube, du hast sicherlich recht, dass es bestimmt Ermittler gibt, die kein Smartphone haben, aber ich glaube, es ist eher die Normalität, dass sie ein Smartphone
haben. Als wir dieses Sofa hier gekauft haben, da haben wir das in einem Laden gemacht, der heißt RS-Möbel. Und die haben uns eine handgeschriebene Rechnung gegeben. Und ich dachte, das wäre irgendwie fancy Scheiß, dass die halt so ein Luxusmöbel-Lädelchen da, also so Luxus ist es gar nicht, aber so, weißt du, so, die machen halt, legen halt viel Wert darauf, dass alles Holz ist noch und so und relativ günstig für Vollholz-Scheiß. Und die haben mir eine handgeschriebene Rechnung gegeben. Und dann dachte ich so am Anfang, naja, es ist halt, macht sich halt cool, wenn der Typ dann, der die Rechnung schreibt, das dann sozusagen so dir von Hand runter, so handcrafted runter und dann nochmal, und hier nochmal einen Strich drunter macht oder nochmal die Lieferkosten oder weiß der Teufel was so daneben. Und dann haben wir irgendwann mal nach längerer Zeit, haben wir mal gefragt, so, wann kommen denn eigentlich unsere Möbel? Und dann hat Diana da angerufen und dann haben die ihr gesagt, so, ja, ich rufe sie gleich zurück. Meine Kollegin hat gerade den Lieferordner. Und das war der Zeitpunkt, als uns klar wurde, mit Lieferordner meinte sie einen physischen Ordner. Also sie hatten da keinen Computer an der Kasse stehen, wo sie ihre Lieferung eingetragen haben, sondern sie haben das wirklich alles komplett analog gemacht. Und das ist ein erfolgreiches Geschäft. Also wo ich sagen würde, ist man heutzutage schon lange pleite, wenn man so arbeitet. Aber nein, offensichtlich funktioniert das ganz hervorragend.
Also ich sag mal so, ein Supermarkt würde so nicht funktionieren.
Ich möchte nicht wissen, wie viele Supermärkte so funktionieren.
Nein, ich glaube nicht. Du musst ja überlegen, also so ein Möbelfachgeschäft, die machen ja jeden Tag vielleicht irgendwie 5 Verkäufe oder was. Ja?
Oh, ich glaube, die machen mehr. Die haben auch Kleinscheiß verkauft. Die haben auch so, die haben, also am Eingang hatten ja auch eine Menge so kleines Kinderspielzeug stehen und sowas, so irgendwelche Püppchen für 5 Euro oder sowas.
Also dann schreiben die dann für 5 Euro auch eine Rechnung.
Offensichtlich.
Okay. Naja, also jedenfalls, ich glaube tatsächlich so sozusagen mit einem höheren Durchsatz und so würdest du so da halt auch.
Ja, also ich.
Du musst halt immer sagen, das ist halt immer alles pro Verkauf, ne? Irgendwie dieser ganze Hassel. Und wenn du dann halt einen extra Hassel hast, aber nur wenig Verkäufe, dann funktioniert das für dich. Also why not?
Ja, aber wie gesagt, in Deutschland gibt es sehr viele Firmen, die unter Beweis stellen, dass man die Digitalisierung komplett ignorieren kann und keinerlei Nachteil davon hat.
Ja, keinerlei weiß ich nicht.
Oder jedenfalls keine hinreichenden.
Das ist aber auch durchaus, also ich finde, das widerspricht sich doch nicht. Ich meine, der Punkt ist, Digitalisierung als Prozess der allgemeinen gesellschaftlich sozusagen durchzieht, heißt ja erst einmal nur, dass es sozusagen sich weit verbreitet. Das heißt aber nicht, dass man nicht dran vorbeikommt. Also ich glaube,
hat es sich weit verbreitet?
Ja, ich glaube schon. Also nur weil du halt Gegenbeispiele aufzählen kannst, sagt das überhaupt
nicht. Aber wo hat denn so normalerweise so ein Mensch, der jetzt nicht so technisch versiert ist wie wir, nehmen wir mal irgendwie einen Bankkaufmann oder sowas oder eine Bankkauffrau, wo haben die in ihrem normalen Leben irgendwas mit Digitalisierung zu tun?
Bankkauf, die haben die ganze Zeit mit Digitalisierung zu tun, Bankkaufmann. Die ganzen Banksachen, die sind
in ihrem Büro vielleicht ein bisschen am Computer.
Die sind die ersten gewesen, die mehr digitalisiert wurden.
Ja, okay, sitzen die im bisschen am Computer. So, und
genau, also von Anfang an eigentlich schon seit 40, 50 Jahren oder so.
Aber so dieses, also Home-Automatisierung findet nicht statt. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sich weigern, Navigationsgeräte einzusetzen, also für die Google Maps und sowas ein Unding ist.
Ja, aber wie gesagt, es bringt hier überhaupt nichts, wenn du irgendwelche Gegenbeispiele für irgendwelche Leute oder für Firmen, die halt irgendwas analog machen, aufzählst. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, ob es sozusagen eine breite Adoption gibt. Und ganz ehrlich, also ja klar, also ich sehe praktisch jeden Tag, wenn ich irgendwo bin, sehe ich tausende von Leuten mit Smartphones. Also das ist ganz normal. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass dir das nicht aufgefallen sein sollte, dass jeder ein Smartphone hat heute. Also
na, man sieht Leute mit Smartphones.
Und jetzt komm nicht bitte wieder mit irgendwie, aber ich kenne jemanden, der kein Smartphone hat.
Aber ich meine, okay, also 10 Jahre nach Einführung des Smartphones haben, weil ihnen ihr Händler eins aufgibt.
Ja, aber that's what we're talking about. Wir reden nicht davon, dass man halt stirbt, wenn man kein Smartphone hat.
Nee, ich sag ja nicht, dass man stirbt, aber dass es von einer Mehrheit der Leute regelmäßig genutzt wird.
Ja, das würde ich sagen. Das ist der Fall.
Okay.
Mehrheit auf jeden Fall, ja. Doch, klar, auf jeden Fall.
Ja, also okay, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne die Zahlen nicht, insofern ist es
ja, also wir könnten jetzt die ZDF-Online-Studien raussuchen, die jedes Jahr halt eben über die Internet- und allgemeine Digitalnutzung Zahlen erheben. Da müssten wir jetzt irgendwie rumrecherchieren, aber
okay,
drinstehen. Eventuell könnten das ja irgendwie Dokumentatoren mal nachtragen, also ich habe das jetzt nicht zur Hand. Aber
ZDF Online, was? Studie?
Die Online-Studie, ZDF Online-Studie, da steht das immer drin, wie die Nutzungszahlen von allem möglichen
sind. Die ARD und ZDF Online-Studie.
Genau, ARD, ZDF Online-Studie.
Und mal gucken, also es gibt eine Pressemitteilung, die kann ich jetzt downloaden und dann kriege ich ein PDF. womit wir mal wieder einen guten Beispiel für den Stand der Digitalisierung hier haben sie eine einfach zu verstehende. Ne? 90% der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren ist 2018 online.
90%. Ich würde sagen, das ist knapp die Mehrheit.
Es ist aber nicht mobil online. Tägliche Internetnutzung sind wir nur noch bei 54 Millionen.
Nur noch von 80. Das heißt also mit anderen Worten praktisch jeder, der irgendwie im klickfähigen Alter ist.
So, tägliche Nutzung. Okay, hier sind nur noch junge Leute.
Smartphone steht da nicht.
Ah, ach so, Erwachsene ab 14. Fernsehsendungen live oder zeitversetzt nutzen 26%.
Das ist nicht so viel.
Videoportale 39, das ist YouTube. Videostreamingdienste 31. Videos auf Facebook 21. Videos auf Instagram 11.
Nutze ich aber auch nicht. Dieses Instagram TV, nee, wie heißt das nochmal? Egal.
Ja, machen wir weiter. Ich glaube, die meinen einfach Video in Instagram drinne. Im normalen Instagram-Feed.
Jeder, der Instagram TV sieht dann halt auch Videos.
Offensichtlich nicht jeder.
Das heißt also mit anderen Worten, das sind Leute, die keine Videos posten oder was? Ja?
K- keine Ahnung, wie das, vielleicht ist es ja auch einfach Leute, die einen Instagram-Zugang haben, weil das sind wahrscheinlich dann relativ, vielleicht haben sie einfach nur einen Instagram-Zugang gefragt und erwachsen ab 14 Jahren. Egal.
Oder also waren die Stories? Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich haben die einfach geguckt, wo kann man denn überall Videos gucken? Ah, man kann auf Instagram Videos gucken, also fragen wir die Leute, ob sie ein Insta, und weil sie ARD, ZDF Online-Studie sind, geht es ihnen ja in erster Linie wahrscheinlich darum, wie konsumieren die Leute Videos, und darum haben sie halt gefragt, hast du einen Instagram-Account? Und wenn du einen Instagram-Account hast, dann kriegst du vielleicht noch gefragt, hast du auf Instagram schon mal ein Video gesehen? Das haben dann 98% haben dann ja gesagt, und aber da nur 11% der deutschen Bevölkerung oder 12% der deutschen Bevölkerung einen Instagram-Account haben, ist das.
Ja, egal.
Oder schon mal auf oder wussten, was Instagram ist.
Ja. Wahrscheinlich sind sie auf Instagram, wissen es nur
nicht. Ich will auch gar nicht.
Nee, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Mehrheit.
Jetzt habe ich alles, was ich sagen wollte, ist, vielleicht hat ja die deutsche Industrie mit diesem, also ja, ich neige auch dazu zu sagen, dass man ohne die Digitalisierung in 10 Jahren große Probleme haben wird, gerade wenn man irgendwie vielleicht ein technisches. Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Fall.
Und, ich glaube ganz ehrlich, es wird immer, sogar in 10 Jahren und so weiter und so fort, wird es immer, im Englischen würde ich sagen Pockets, ja, also so Rückzugsorte geben für Leute, die ganz bewusst auf alle möglichen digitalen Sachen verzichten, die einen undigitalen Lifestyle leben, die undigitale Geschäfte führen, die, das wird es immer geben, ja. Und ich glaube sogar, dass es sogar verstärkt geben wird oder sagen wir mal sichtbarer geben wird, weil die Leute sozusagen vielleicht auch damit werben werden, wir sind total undigital, werden sie bei uns Kunde, wir haben sie in keiner Datenbank oder sowas, ja. Also ich glaube, dass halt so gerade solche Megatrends wie Digitalisierung immer auch irgendwie ihre Gegenbewegung halt mit hervorbringen.
Nee, das ist ja gar keine, aber zum Beispiel nehmen wir mal an, wenn ich hier ein Restaurant raussuche. In Google Maps, wie viele Restaurants in Deutschland einfach ihre Öffnungszeiten nicht bei Google Maps angeben und auch keine Webseite haben. Und dann ist es halt, wenn du bald wissen willst, wann haben die offen, dann musst du halt vorbeigehen. Und wo ich sagen würde, das ist ja nicht, also ich meine, so seine Daten bei, seine Öffnungszeiten bei Google Maps einzutragen, das dauert 5 Minuten. Das ist jetzt nichts, was irgendwie eine große Online-Strategie für so ein Restaurant besorgt. Und wenn man Wert, also wenn es irgendeinen Wert hätte, seine Öffnungszeiten bei Google Maps und bei Apple Maps und vielleicht
das
noch.
Das machen ja aber auch die meisten. Also
es machen relativ viele.
Ich würde sagen, die meisten.
Aber so.
Aber jetzt müssen wir wieder Zahlen rausholen. Aber ich würde auch sagen, die meisten. Also fast alles, was ich eingebe, so bei Google Maps, zeigt er mir die Öffnungszeiten an. Also
sagt bei relativ vielen Sachen, sagt er die Öffnungszeiten an, aber so gerade vor irgendwelchen Feiertagen oder sowas habe ich das Gefühl, dass die da öfters mal nicht die so.
Also dann eher so, dass Google nicht die Feiertage kennt.
Na doch, dass dann halt dran steht, die Öffnungszeiten an Feiertagen könnten abweichend sein. Also dass die Leute, also dass sich
ja
nicht die Mühe machen, egal, aber offensichtlich funktioniert es auch ohne, also offensichtlich ist es nicht wichtig für die Restaurants, ansonsten würde, wenn es wichtig wäre, hätte es jeder.
Und nee, das stimmt nicht, das ist Quatsch, Max, nur weil es wichtig ist, heißt das nicht, dass es jeder macht. Wichtigkeit ist nicht irgendwie ein Ja oder Nein, sondern es ist ein Kontinuum, wie wichtig es ist, was ist der Trade-off, wie viel bist du bereit dafür zu investieren, vielleicht bist du sogar stolz darauf, dass das nicht drin zu haben. Das gibt Millionen Gründe, die Welt ist komplex.
Ja, das will ich ja nicht, ich bezweifle nicht, dass die Welt komplex, verstehst du nicht, was ich sagen will?
Nein, du machst immer so ein Schwarz-Weiß auf irgendwie. Niemand, entweder müssen das alle haben oder
nee,
es ist nicht wichtig. Wenn es nicht alle haben, dann ist es nicht wichtig. Und I don't get it. Was willst du sagen, Max?
Was ich sagen will ist, deutsche Firmen ignorieren die Digitalisierung.
Nicht, das tun sie nicht. Es gibt deutsche Firmen, die Digitalisierung, bleiben wir doch mal bei den Fakten. Es ist doch nicht so, deutsche Firmen ignorieren die Digitalisierung, ist Bullshit.
So weit wie es geht.
Es gibt deutsche Firmen, die die Digitalisierung.
Zeig mir, welche deutsche Firma in der Digitalisierung irgendwo weit vorne ist.
Was hast denn? Jetzt kommst du plötzlich mit weit vorne. Das hast du schon wieder einen Goalpost verpasst. Bleib doch mal einfach mal beim Thema, Max.
Nenn mir mal eine deutsche Firma, die bei Digitalisierung nicht komplett, das nicht total hinten dran ist.
Die nicht total hinten dran ist.
Also die bei denen das nicht ein total egales Thema ist. So ja, machen wir vielleicht ein bisschen mit irgendwann mal.
Ja, also praktisch jeder Autobauer, Jeder Autobauer ist steckt unglaublich viel Geld in Digitalisierung.
Aber warum,
habe ich letztens gelesen, sehen irgendwie sind irgendwie keine Ahnung 50 Prozessoren in jedem neuen Mercedes drin. Also das ist doch Quatsch, was du da.
Naja.
Siemens, ja, nimm Siemens zum Beispiel.
Ja. Siemens.
Ja, also Siemens macht unglaublich viel digital. Die machen, die haben eine riesengroße IoT-Geschichte am Start. Bosch genauso. Die sind wahnsinnig, die machen tausende von Sachen. Also du kannst natürlich sagen, die sind nicht gut oder das ist irgendwie, das ist nicht irgendwie vorne vorbei oder was weiß ich oder es gibt tausend geilere Firmen in Silicon Valley. Das mag ja alles sein, aber es ist nicht, es stimmt einfach nicht, dass hier einfach nichts passiert.
Naja, aber wenn ich
und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwie so eine komische Quatschdebatte jetzt hier zu führen.
Na, aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich in so einen BMW einsteige, ich stieg vorhin in einen BMW ein und der
hat. Es gibt einen BMW, der nicht alle neuesten Schnickschnack
hat. Der hat nicht, ja, der war sogar noch, der Tacho war noch analog.
Ja, und, mag ja sein, aber das ist doch jetzt kein Beweis für irgendwas. Du zählst jetzt mal irgendwie irgendwelche, da ist irgendwas undigital und damit willst du dem irgendwas beweisen. Das ist doch Quatsch, Max. Das ist anekdotische Evidenz.
Na, hast du denn den Eindruck, dass Deutschland bei der Digitalisierung weit voran ist?
Nein, aber das ist eben nicht das, worüber wir geredet haben. Du sagst irgendwie, deutschen Firmen ist Digitalisierung egal.
Ja.
Etwas anderes als Deutschland ist Digitalisierung voran. Das ist etwas komplett, das ist das Gegenteil dessen, was du sagst.
Nee.
Du sagst, können wir uns darauf einigen, dass Deutschland nicht weit vorne ist, dass Deutschland weit hinten ist bei der Digitalisierung, aber dass trotzdem eine ganze Menge Digitalisierung passiert.
Es existiert mehr oder weniger zufällig und der Grund, warum Deutschland so weit hinten ist, ist, weil es ihnen egal ist. Ich meine, warum sollte Deutschland sonst so hinterher sein? Ich meine, wenn es ihnen nicht egal wäre, in einem System, in einem Land mit sehr großen...
Können wir mal wieder was Interessantes reden?
Meinetwegen können wir auch über was anderes reden, aber ich verstehe...
Was Interessantes. Also ich meine, wir diskutieren über diesen Punkt und es macht irgendwie gerade keinen Sinn.
Ich verstehe nicht, warum du meinst, was ist jetzt so Kompliziertes daran? Egal, meinetwegen.
Ja,
okay. Deutschland, egal.
Genau, wollen wir doch mal kurz über die Urheberrechtsreform reden.
Apple News Plus ist zum Beispiel so ein Beleg.
Was denn?
Naja, also Apple News.
Was ist daran belegt?
Apple News Plus, also finde ich, also ist das einzige Produkt, wir kommen ja von der Keynote, ist das einzige Produkt, was tatsächlich zumindest für Amerikaner am nächsten Tag und Kanadier am nächsten Tag verfügbar war. Und jetzt irgendwann mal auch wahrscheinlich dann nach Europa kommen wird und so weiter und so weiter und so fort. Und ich finde das ja spannend, dass das ist der Dienst ist, also ich sage nicht, dass der schlecht ist. Vielleicht würde ich ihn sogar buchen, wenn ich da wäre. Ich finde den Gedanken Magazine, also so eher nicht schnelle Texte, sondern eher so längerfristige Texte, durchaus längere Texte, die nicht rage induced sind und so weiter und so fort. Hatte ich gerade lustigerweise ein paar Tage vorher, eigentlich müsste man mal mehr wieder sowas lesen und dann habe mir sogar eine physische Zeitschrift gekauft, ein physisches Magazin aufgedruckt. Es ist das erste Mal seit
Die Maker.
Kenne ich ja ungefähr alle Leute, die daran arbeiten. Das finde ich ja ganz lustig.
Hilger.
Genau. Ja. Hab's bisher einfach noch nicht gelesen, bisher liegt's nur da. Aber es fand ich ganz spannend und einfach auch ein bisschen mehr in der Richtung, also so lange Inhalte zu lesen, die halt eher so, aber es ist nichts daran wirklich innovativ. Nichts daran hätte man, also das, wahrscheinlich sitzt da bei Apple ein Team von, ich sag jetzt mal 20, 30 Leuten dran, relativ kleines Team, was das macht. Und da war nichts dabei, was die Zeitungsverlage nicht auch auf eigene Faust hätten hinkriegen können, wenn sie gewollt hätten. Das ist alles, die Gerüchteküche besagt ja, dass Apple 50% der Umsätze für sich einstreicht. 50%. Das heißt, selbst wenn du im App Store einfach nur eine App reinpackst, und dann über In-App-Subscription dir die Abos holt, hast du immer noch 20% mehr vom Umsatz, als wenn du jetzt mit auf diese Initiative einsteigst. Also die Verlage haben eigentlich ein wirklich großes Interesse daran, wenn sie glaubt, dass man darüber Umsätze erzielen könnte, das selber zu machen. Und dieses Interesse hätten sie schon seit Jahren haben können. Und das war ihnen sowas wie Blendle, so ein Dienst, das hätten die auch schon vor 10 Jahren haben können.
Blendle kommt ja, glaube ich, aus Dänemark oder so.
Holland.
Aus Holland, ja, okay. Ja, aber das ist natürlich, das ist ja auch schon damals das Problem der Musikindustrie gewesen. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie sozusagen einen branchenübergreifenden Dienst irgendwie zusammenzubekommen. Und das kriegen halt die Zeitungsverlage halt auch nicht.
Warum
auf die
nicht?
Reihe. Also ich glaube, du würdest sowieso schon rechtliche Probleme bekommen, weil das natürlich so kartellrechtlich schwierig ist, wenn du dich halt zusammentust und eine gemeinsame Distributionsplattform für Dinge raushaust.
Ist es?
Ja, natürlich. Du koordinierst halt deine Absatzstreams sozusagen in einer gemeinsamen, das ist im Endeffekt die Definition eines Kartells, ja. Also das heißt,
naja, aber sie haben es nicht mal versucht. Ich meine, die deutschen Zeitungsverlage, wenn sie ein Interesse daran hätten, die kriegen alles durchlobbyiert, hätten sie das durchlobbyiert gekriegt.
Eventuell kann
hätten
das
sie
dann
einfach sagen müssen, Zukunft der Demokratie steht in Gefahr, wenn wir dieses Kartell hier nicht haben dürfen, dann hätten wir dieses Kartell. Das wäre also.
Das stimmt schon. Und die Sache ist halt auch die, Apple hat natürlich dadurch, dass sie halt schon sozusagen eine Infrastruktur haben, ne, eben so mit dem iOS-Geräten und so, wo sie dann halt.
Na, eine Infrastruktur.
Das ist eine Infrastruktur. Wenn du halt, hunderte Millionen von Leuten iOS-Geräte hast, ja, und du dann einfach sozusagen so eine News-Application,
okay,
den einfach irgendwie unterschieben kannst, hallo?
Ja, okay, der Teil ja. Also die haben dann relativ prominentes. Genau.
Ist was anderes, als wenn jetzt irgendwie die jetzt einfach eine App rausbringen. Ja, das ist schon was anderes.
Naja, aber sie hätten, die Verlage hätten, könnten auf ihren Webseiten, könnten auf ihren Zeitungen, könnten sie dafür werben, die hätten auch schon.
Es ist trotzdem was anderes.
Es ist was anderes, aber, also, ist ja nicht so, dass sie es probiert hätten und gescheitert sind. Sie haben es einfach nie probiert.
Nee, das stimmt, ja.
Es hat offensichtlich für sie keiner, also, offensichtlich haben sie, und ich meine.
Ich verstehe auch wirklich, also, und die haben auch im Endeffekt Blendle so ein bisschen verhungern lassen, ne? Also,
ja.
Im Endeffekt wäre das deren beste Chance gewesen.
Ja.
Da halt.
Aber offensichtlich haben sie gesagt, das hat eh keine Zukunft, warum auch immer.
Genau. Und also, weil im Endeffekt Blendle wäre, glaube ich, echt ein großer Erfolg gewesen. Erstens, wenn sie halt eine coole App gebaut hätten und zweitens, wenn sie ein Subscription-Model gehabt hätten, eben so ähnlich wie Apple Plus. Und dann hätten, dann hätte das wirklich einen großen Absatz gefunden. Aber im Endeffekt hatten, du musst ja auch sehen, also
und
im
Endeffekt,
die Verlage haben ja alle die Strategie gebaut, wir wollen unsere eigene App haben, ne?
Ja.
Also, und ich meine,
warum
ganz ehrlich,
auch immer.
Ja. Also, weil es halt cool ist und weil sie halt gedacht haben, dass das irgendwie, ja.
Aber wie hoch, und das, Jetzt will ich nochmal auf den Punkt. Entweder sind das.
Aber das haben auch die amerikanischen Verlage nicht.
Ja, nee, ich sag ja gar nicht, dass das. Mhm. Aber entweder man geht davon aus, dass das alles mehr oder weniger Idioten sind, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen. Und die sind doch nur zu blöd zu sehen. Oder die hatten gute Gründe, das nicht zu tun.
Ja.
Und vielleicht haben sie einfach eine Marktforschung gemacht und haben rausgekriegt, braucht man gar kein Geld reinzustecken, wird eh nichts.
Es sind übrigens auch noch zwei Fragezeichen in dieser Sache. Und zwar die erste ist überhaupt, dass ob News Plus überhaupt ein Erfolg wird.
Ja.
Ne, das wissen wir nicht.
Also die
zweitens,
Verlage sind offensichtlich der festen Überzeugung, dass es kein Erfolg wird.
Und wenn es ein Erfolg wird, ist es nämlich nochmal interessant. Das würde mich interessieren, inwiefern es dann sozusagen, was das mit den Verlagen macht. Denn was ja dabei eigentlich relativ offensichtlich ist, dass es halt ein Bundling ist. Ne? Das heißt also, die einzelne Text sozusagen wird eigentlich entbundelt aus diesem Gesamtkonzept Magazin, so ähnlich wie halt damals die einzelnen Tracks durch iTunes aus den Alben entbundelt
wurden. Das fand ich ganz spannend in dem ganzen Ding, weil es ging ja darum, dass sie, also auf den ersten Blick macht es ja, also sie haben es ja so wie Newsstand, also wie so ein Zeitungskiosk, auf dem wo du deine Zeitschriften kaufst, und dann siehst du diese ganzen Magazine und dann haben sie es so erzählt und dann kann man durch die Magazine und hier kommt man zum nächsten Artikel und sowas und man blättert quasi relativ klassisch durch so ein Magazin und dann haben sie irgendwann so später und hier ist dann so eine Seite, wo wir weitere Empfehlungen von unserem World Class blablabla Redaktionsteam, das heißt Apple wird eine eigene Redaktion sitzen, die Artikel redaktionell zusammenstellt und quasi das würde ich vermuten, dass das Ziel ist, dass du nicht die einzelnen Magazine durchklickerst, sondern dass die Übersichtsseite von Apple viel, viel besser ist und dass du dir dann nur die ganzen einzelnen Artikel raus.
Das würde total Sinn machen, weil es ist natürlich totaler Bullshit, jetzt irgendwie Magazine eins zu eins abbilden zu wollen. Das ist du willst natürlich im Endeffekt, du bist für die Texte da, nicht für irgendwie zum Blättern, ja, also das ist
naja, hängt davon ab, also wenn ich weiß, dass irgendein Magazin gut ist und dass ich dann gerne, dass ich mich überraschen lassen möchte, dann will ich vielleicht irgendwelche Artikel, also ich will jetzt nicht sagen, dass das gar keinen Wert hat, aber ja, das ist definitiv eine nicht sehr offen vorgetragen, aber eine gewisse, da wird den Verlagen ja schon ein bisschen die Macht.
Ich meine, im Endeffekt ist es dann halt so, dass die einzelnen Artikel halt miteinander konkurrieren und nicht mehr die Magazine, sondern im Endeffekt auf Artikelbasis. Und ich meine, der Punkt ist, dass halt Lesen ist halt auch etwas, was halt wirklich Zeit kostet. Ne? Das heißt also, es geht ja nicht irgendwie um Budgets im Sinne von Geld, sondern es konkurriert im Endeffekt um deine Zeit. Ist es dir jetzt das wert, halt irgendwie eine halbe Stunde an diesem Magazinartikel drum zu lesen oder nimmst du lieber die halbe Stunde um den anderen mit dem Magazinartikel?
Genau.
Und das ist im Endeffekt so eine Plattform, setzt jeden Text mit jedem anderen Text in eine direkte Konkurrenz. Und das ist halt etwas, was halt die Verlage so nicht kennen.
Naja, doch,
also die kennst du aus dem Internet, ja, genau.
Im Web ist, glaube ich, noch viel härterer Kampf.
Ja, klar.
Im Web geht es stärker um die Klicks. Hier bei dem Modell kann man ja tatsächlich messen, ob die, und ich hoffe, das macht Apple auch, dass die Ausschüttung sich danach bemisst, wie lange lesen denn die Leute nachher tatsächlich am Artikel und nicht wie viele Leute haben draufgeklickt. Weil sonst hast du im Wesentlichen den gleichen Clickbait, wobei das natürlich dann wieder zu eigenen Problemen führen kann, aber im Endeffekt hast du immer irgendwie sowas, dass du irgendwie sowas mitführst.
Ja, vielleicht war Waldauer in den einzelnen Gesamtverwaltungen ja, oder sowas. Sie wollten das ja auch alles ganz total datensparsam und so weiter und so fort
machen. Ja, klar.
Ne? Irgendwie, ja. Ja,
sollen sie ja gerne machen. Ist ja.
Also wahrscheinlich.
Ja, stimmt, sie haben behauptet, dass sie nicht wissen, welchen Artikel du liest.
Genau, also wahrscheinlich wird das Device halt einfach irgendwie die ganze Statistik machen und die schickt das dann sozusagen einmal aggregiert,
das kann natürlich
einmal hoch
sein
oder so.
Aber sie müsste ja in irgendeiner Form dann sagen.
Das reicht ja, wenn du sagst, sozusagen in National Geographic so und so viele Minuten, New Yorker so und so viele Minuten, ne, irgendwie so.
Ja, vielleicht und so.
Weil die Ausschüttung ist ja nicht pro Artikel, sondern die ist ja tatsächlich dann halt.
Wahrscheinlich, ja, vermutlich.
Pro Marke.
Das ist eigentlich spannend. Eigentlich könnte man darüber, kann man wahrscheinlich eine Menge über das Ausschüttungsmodell rekonstruieren. Also wir können jetzt schon mal. Wenn sie tatsächlich nicht wissen, was jeder Einzelne gelesen hat, kann es nicht sein, dass ein Artikel in einer Zeitschrift mehr Geld bringt als ein anderer Artikel. Ja. Außer sie haben halt irgendwelche Abstufungen drin, aber irgendwann werden die halt zu kleinteilig.
Du wirst es halt nicht sehen können. Also das ist halt auch interessant, weil nämlich die Artikelleute, wenn das Ding wirklich abhebt, ne, dann wollen natürlich die einzelnen Verlage wissen, welche Artikel hat es denn jetzt gebracht in meinem in meinem Dings. Ne? Also oft ist es dann ja so, dass du halt irgendwie den einen Artikel gemacht hast, sondern willst du wissen, eigentlich, wie viele Leute haben jetzt eigentlich nur diesen einen Artikel gelesen oder so.
Wobei, das kannst du erstaunlicherweise hinbekommen. Warte mal, wie hat das funktioniert? Das hat mir, ein Apple-Mitarbeiter hat mir nämlich mal erklärt, wie sie Informationen über dich sammeln, ohne von jedem Einzelnen die Antwort zu haben. Und zwar ist das, oh Gott, wie funktionierte das? Da wird halt, warte mal, wie war denn das? Das war so, du stellst eine Ja-Nein-Frage, zum Beispiel hat XY diesen Artikel gelesen und in...
Ach, du meinst dann jetzt wieder dieses Differential Privacy Ding.
Genau. Hatten wir schon mal? Weißt du noch, wie
hatten das funktioniert? Hatten wir schon mal, ja. Okay. Genau, also mit diesen im Endeffekt Ja-Nein-Antworten, die dann halt sozusagen randomisiert, also im Endeffekt sozusagen, es wird dann die gleiche Gewichtung ja, nein, irgendwie beibehalten, aber die einzelnen Sachen werden randomisiert und dann kannst du halt, hast du sozusagen deine Statistik, ohne dass du halt Rückschlüsse auf die
einzelnen. Das einzelne Gerät lügt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Genau,
ja, aber daher, dass du weißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es lügt, kannst du ohne über das einzelne, weißt du nicht über das einzelne Gerät, ob es, weil es hat dich halt mit einer 50-50 Wahrscheinlichkeit angelogen oder sowas, aber weil du halt über die Gesamtzahl der 50-50 Lügen kannst du dann wieder ausrechnen, welcher Artikel wie oft gelesen wurde. Vielleicht nutzen also dieses Prinzip.
Irgendwie sowas, ja. Oder du kriegst halt gar kein Reporting, sondern nur du wurdest so und so viel gelesen von uns dann.
Ja, keine Ahnung.
Da, hier ist deine Ausschüttung.
Aber auf jeden Fall,
also das nimm das Geld und halt die Schnauze.
Das finde ich ganz interessant. Wie gesagt, die Verlage oder die Zeitungsverlage, egal welches Land, also das hat jetzt nichts mit dem Land zu tun, hätten das schon vor Jahren haben können und hielten das offensichtlich, finde ich, für notwendig, was ich nach wie vor spannend finde, wo sie sich gerade jetzt haben, ein Leistungsschutzrecht für Verlage auf Europaebene, für das Geld, was sie da ins Lobbying gesteckt hatten, hätten sie 3 Online-Plattformen hochziehen können, auf denen sie ihre Inhalte verkaufen.
Ja, und das ist jetzt wirklich interessant. Also jetzt nochmal zu dieser, also ne, wir haben alle gekämpft wie die Löwen, wir waren alle auf der großen Demo am 23. Uns hat alles nichts gebracht, Urheberrechtsreform wurde durchgewunken und wir trauern alle ganz doll. Aber im Endeffekt glaube ich tatsächlich, ist das ein Papyrus-Sieg, weil diejenigen, die das dahin Papyrus.
Papyrus ist der Papierersatz.
Ja.
Pyrrhus-Sieg oder wie heißt der denn? Das heißt nicht Papyrus.
Nee, Papyrus-Sieg, jetzt bin ich auch gerade verwirrt.
Warte mal, ich weiß, dass Sascha Lobo hat ja im Spiegel darüber sein, das heißt Pyrrhus-Sieg oder sowas.
Naja, jedenfalls
Pyrrhus-Sieg.
Pyrrhus-Sieg, Pyrrhus.
Das ist nach dem
Pyrrhus-Sieg.
Das ist nach dem König Pyrrhus dem Ersten benannt.
Genau. Pyrrhus, aber mit Doppel-R, ne?
Genau.
Pyrrhus.
Pyrrhus. Ich hätte es niemals richtig getippt. Danke, Google, fürs
Ja, genau. Also, Pyrrhus-Sieg. Jedenfalls ist es so, dass ich glaube nicht, dass irgendjemand damit irgendwie Freude haben wird. Also das Leistungsschutzrecht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hatten wir ja schon alles ausprobiert in in Deutschland. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert, hinten und vorne nicht. Es wird auch auf europäischer Ebene nicht funktionieren. Das heißt mit anderen Worten, da wird kein Geld fließen. Und ich glaube auch nicht, dass die Plattformen jetzt alle groß hingehen und jetzt irgendwie alle möglichen Sachen lizenzieren werden. Daran glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube, dass halt einfach halt tatsächlich alles weggefiltert wird, was halt irgendwie nach Urheberrecht aussieht.
Ja, das ist
Und dann ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, also das ist natürlich jetzt eine komplexe Frage, also zuerst einmal, also es ist ja unmöglich für eine Plattform, selbst für eine wirklich gut verdienende Plattform, einfach Lizenzen für alle Inhalte der Welt zu kaufen. So, ja.
Na, insbesondere, das würde ja nur auf einem Markt funktionieren, wenn ich Alternativen hätte.
Genau.
Aber wenn ich halt gezwungen bin, mir von jedem eine Lizenz zu kaufen, dann muss mir halt auch jeder, dann muss ich halt auch jeden Preis nehmen.
Also ich glaube, die Idee, die dahinter steht, ist, ne, also du machst im Endeffekt so eine Infrastruktur wie Content-ID, wo Content-ID funktioniert ja so, dass du halt als Urheber erst einmal dein Werk hochlädst und dann wird das irgendwie gehasht und gibt es dir diese Controls. Und ich glaube, die Idee dahinter ist, dass jetzt alle Leute hinrennen zu den Plattformen mit ihren Inhalten und die sozusagen hochladen und hashen lassen. Und dann aber die Plattform gleichzeitig sozusagen dazu nötigen, sofort eine Lizenz dafür auszukaufen. Ja,
ja, aber welchen Verhandlungsspielraum hat die Plattform in dem Moment?
Genau, also eventuell, also ich sag mal so, zweitideales Sache, also alle Leute lassen ihre Sachen registrieren, ihren Content registrieren und dann zahlt die Plattform erstmal nichts, weil da muss sie ja noch nicht zahlen.
Ja.
Aber dann kommt der erste sozusagen, wird das erste Mal gematcht, ja, irgendwie dein Inhalt wird das erste Mal gematcht. In dem Moment hat die Plattform sozusagen 2 Möglichkeiten. Entweder es blockt das ganze Ding.
Okay.
Oder es kauft eben automatisch eine Lizenz. Ne? Also man könnte sozusagen dieses Content-ID ja auch so gleich so machen, sozusagen so, dass man dann automatisiert halt gleich eine Lizenz
macht. Okay, ja,
das oder die Plattform wartet, okay, es sind 10 weitere Leute, die das Ding hochladen wollen. Erst dann lohnt sich das, eine Lizenz zu kaufen, wenn es irgendwie 10 Leute versuchen oder
wenn der Preis stimmt.
Genau, keine Ahnung. Ne? Und dann ist halt die Frage, wie kommt dieser Preis zustande? Also wer diktiert diesen Preis? Also ich meine, die Urheber sind natürlich am Ende des Tages, können die sagen, okay, nee, also ich möchte aber so und so viel Geld dafür haben und vorher verkaufe ich dir diese Lizenz nicht. Ne? Mhm. Aber die Plattformen werden natürlich, sind halt frei zu sagen, nö, dann kaufe ich die halt nicht. Und blocke halt alles, was da ist. Und das ist natürlich die Frage, also wie groß sind die Schmerzen der Nutzer zum Beispiel, wenn sie versuchen, Sachen hochzuladen und das funktioniert nicht, dann Wie sehr fühlen sich dann, also je doller die Leute, die Schmerzen sind, desto mehr fühlt sich dann die Plattform genötigt, Geld auszugeben. Oh, es ist schwierig. Also
es ist ja auch schon jetzt, gibt es ja so Fälle wie, dass irgendjemand lädt ein Video hoch und dann kommt irgendein Nachrichtensender auf die Idee, über dieses Video zu berichten, spielt dann seine eigenen Inhalte hoch, wo dieses Video mit drin ist, meldet das alles bei Content-ID, per Content-ID an und dann wird halt das Originalvideo, was schon länger drin war, wird dann gesperrt.
Mehrfach passiert.
Passiert relativ regelmäßig. Teilweise bei Open-Source-Inhalten oder Public-Domain-Inhalten, wo die Sender das auch legal ausstrahlen, das ist quasi nur ein Fehl. Teilweise auch einfach bei schlicht und ergreifend durch die Sender geklauten Inhalte.
Schau dir auch einfach zum Beispiel die Bild-Zeitung an, die halt die ganze Zeit komplett ohne irgendwelche Lizenzen halt ständig aus dem Internet irgendwelche Bilder klaut und die da halt veröffentlicht.
Die Privatfotos
und die werden natürlich von Facebook und die werden natürlich alles, was sie machen, halt sofort irgendwie Content-ID, ne? Bam, bam, bam. Und dann wirst du wahrscheinlich irgendwie dann mit deinem eigenen Content, wenn der Springer Verlag das halt mal geklaut hat, dann wirst du mit deinem eigenen Content runtergenommen.
Wenn dein Kind umgebracht worden ist, bist du auch selber dran schuld, dass du danach keine Fotos von ihm mehr haben kannst.
Genau.
Weil die gehören jetzt alle ich habe neulich.
Dein Kind gehört jetzt Springer, sorry.
Katrin Passig hat einen Artikel gepostet, also der ist nicht von ihr, ich glaube, den hat sie nur weiterverbreitet, wo es darum geht, was ändert sich denn jetzt für Autoren? Und das war halt so, also erstmal werdet ihr weniger Ausschüttung von der VG Wort kriegen, weil die VG Wort wird jetzt wieder, und zwar bis zu 50% weniger. Das ist bei
Artikel 12, über den wir zu wenig geredet haben insgesamt.
Bis zu 50% weniger, was echt beeindruckend ist. Und übrigens, wenn ihr glaubt, also ihr werdet wahrscheinlich in Zukunft einfach keine Inhalte mehr, also ihr könnt zum Beispiel keine Probekapitel mehr aus euren Büchern hochladen in Social Media und Konsorten, weil die Verlage werden deine Bücher, die sie von dir lizenziert haben, werden sie halt per Content-ID hochladen und dann hast du einfach kein Zugriffsrecht mehr darauf. Und dann kannst du nicht deine eigenen Bücher nicht mehr bewerben.
Das könnte passieren.
Ja. Ich meine, die Verlage werden wahrscheinlich wird es dann irgendwelche Verlage geben, die das dann auch wieder ermöglichen, dass man das, dass dann vielleicht der Autor selber irgendwie doch was posten kann oder sowas. Aber das sind so, es stand halt nicht eine, in diesem ganzen Artikel stand halt nicht eine irgendwie für die Autoren positive Veränderung durch diese Urheberrechtsreform.
Nee, ist auch nicht.
Ja, was ich halt so irre finde, weil sie halt auch von ja durchaus Journalistenvereinigung und hier der Journalistenverband und so und von der VG Wort und von all diesen Vereinen ja so endlich tut mal jemand was für die Urheber mitverteidigt worden sind. Und
das ist absurd, ja.
Es ist nicht mal der Versuch irgendwie, es ist wirklich eine, wenn überhaupt dann eine Verschlechterung eine dramatische Verschlechterung für die allermeisten Autoren. Es ist ja, aber auch da, wenn Digitalisierung irgendeine Zukunft haben, wenn diese Politiker glauben würden, dass die Digitalisierung sie irgendwann nochmal einholt, dann hätten sie sich so ein Ding ja vielleicht nicht erlaubt.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht besser, aber vielleicht, es gibt einen Silberstreif am Horizont. Und wir hatten jetzt ja sehr, sehr häufig, haben wir immer ziemlich auf die...
Der Mueller Report? Der Mueller Report wird ja auch das europäische Urheberrechtsgesetz.
Nein, wir haben noch immer so ein bisschen auf dieses, wie heißt es noch, Mastodon. Ja, genau, auf Mastodon haben wir immer so ein bisschen rumgehackt. Und aber eventuell, also jetzt mal ganz optimistisch gesprochen, könnte eine wirkliche krasse Einführung dieser ganzen Content-Filterungsgeschichte vielleicht tatsächlich alternativen Netzwerken Auftrieb geben. Weil die sind in gewisser Hinsicht ausgenommen, sofern sie zumindest nicht kommerziell geführt werden. Und das ist ja für viele Mastodon-Server, trifft das ja zu. Wahrscheinlich nicht alle, aber...
Ist das so, nicht kommerzielle sind frei?
Ich glaube, soweit ich weiß, ist nicht kommerziell ist frei, ja.
Okay.
Und überhaupt auch die ersten 3 Jahre bist du frei.
Das mit den ersten 3 Jahren habe ich gehört.
Und unter so und so viel.
3 Millionen Usern.
Und 3 Millionen Usern.
Aber ich
und
glaube.
Dann gibt es diese sehr, sehr schwammige Formulierung, wenn dort nicht, sag ich mal, viel Urheber, wenn es nicht dafür einschlägig für Urheberrechts betreffendes Material hochgeladen wird oder so. Wobei das
dann halt, wäre aber auch Facebook draußen.
Ja, Nee, das ist aber Quatsch, weil natürlich, also das ist halt super schwammig. Das kannst du super krass.
Ja, ja.
Weil ich meine, jeder Facebook-Status-Post ist ein urheberrechtlich geschützt. Ja,
also das so, ist also abgesehen davon, dass das halt Urheberrecht auf allem drauf ist und du damit keine
also es ist
wenn
wirklich,
du meine eigenen produzierten Inhalte hochlade, dann
sind du hättest diesen ganzen diesen Subparagraphen komplett weglassen können, glaube ich, es hätte keinen Unterschied gemacht.
Wahrscheinlich, ja.
Jedenfalls,
das mit den nicht kommerziellen wäre tatsächlich mal eine spannende Frage.
Genau, und ich glaube, das ist aber mit den nicht kommerziellen, das stimmt schon. Also, das ist so eine Sache, und das heißt, Mastodon-Server werden wahrscheinlich keine Sachen machen werden können. Und wenn dann halt auch sozusagen, ne, ich meine, das macht dann auch Sinn, 3 Millionen ist ja auch nicht viel, ne? Dann machst du halt sozusagen Mastodon-Server halt, die sind wahrscheinlich, gibt sowieso keinen einzigen, der 3 Millionen Accounts hat. Das heißt also,
mit einem nicht kommerziellen Projekt über 3 Millionen User nennenswert abwandern.
Eben genau. Und das heißt also mit anderen
Worten. Aber die 3 Jahre kommen dann noch.
Wenn der Pain richtig schlimm wird auf Facebook, Twitter und so weiter und so fort, dass dann halt tatsächlich, alternative Infrastrukturen halt wirklich eine Chance bekommen. Ne, man muss das mal so sehen. Ich meine, der Punkt ist halt, warum China seine eigene Plattforminfrastruktur aufbauen konnte, war, dass sie halt die Westlichen rausgeblockt haben.
Weil sie anderen halt gesperrt haben.
Ja, muss man natürlich Einfach so sagen. Also das Internet ist halt global, ja, und Netzwerk und die Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass sich halt sowieso immer nur ein großer Dienst für alles durchsetzt.
Ja.
Und wenn du irgendwie so etwas wie regionale Märkte haben möchtest, wenn du so kleine Anbieter haben willst, dann musst du sie irgendwie abschirmen. Und eventuell tut das Urheberrecht jetzt uns den Gefallen, halt tatsächlich.
Also ich würde
sagen, die großen Plattformen alle zu töten.
Ich gebe Mastodon keine große Zukunft. Nicht, weil ich ihm keine große Zukunft geben will, sondern weil ich einfach glaube, dass Mastodon keine große Zukunft haben kann.
Ja, oder nicht Mastodon halt irgendwie eine andere Alternative.
Ich glaube, dezentrale Netze werden immer das Problem haben.
Die werden immer Probleme haben, aber die Probleme der Großen werden jetzt groß genug vielleicht. Das, ne?
Ich glaube, das gleiche Problem, was E-Mail hat, halt der Abuse ist halt, ich sehe kein dezentrales Netzwerk, wo der Abuse nennenswert in den Griff gekriegt worden ist.
Ja, es ist halt nur so insofern in den Griff, dass es halt so wenig Nutzer gibt, dass es halt
genau
auch relativ überschaubaren Abuse gibt. Aber ja, also das ist natürlich die Frage, aber da lassen sich eventuell auch Modelle finden.
Vielleicht lassen sich da Modelle finden,
genau.
Weil ich halt das für wesentlich wahrscheinlicher halte, dass sobald irgendwas Nennenswertes sich auf Mastodon abspielen wird, die Verlage sagen, oh, aber das kann doch nicht sein, das muss ja, und dass dann schon das Gesetz irgendwie so abgeändert wird, dass da auch dass auch Mastodon Instanzen mit da drunter fallen.
Ja, ich meine, wir sehen ja momentan auch gerade, es gibt ja gerade einen großen Crackdown auch aufs Darknet, ne? Es gibt ja diesen Gesetzesentwurf, wo sie versuchen, Darknet-Server, Darknet-Node-Betreiber halt, also Onion-Node-Betreiber zu kriminalisieren oder zumindest irgendwie die Haftung zu nehmen oder sowas. Das ist ja auch so eine Sache. Also ich glaube, die Politik ist da auch hinterher, das stimmt schon. Also, dass die halt versuchen, da halt irgendwie alles dicht zu machen.
Also das finde ich auch das Nächste an der Urheberrechtsreform. Also dass jetzt auf Facebook oder YouTube sich so unfassbar, also das ist ja nicht so, als ob auf den großen Netzwerken irgendwie großartige Urheberrechtsverstöße im großen Stil da sich abgespielt
hätten. Nee, überhaupt nicht.
Das ist ja schon seit.
Nee, die hoffen da einfach nur, dass halt irgendwie dort fette Lizenzen rüberwachsen. Ne? Das ist halt echt. Das ist wirklich, die wollten, im Endeffekt genauso wie das Leistungsschutzrecht. Das sind ja im Endeffekt, das sind alles Gesetze, die eigentlich die ganze Zeit, wir wollen die Plattform melken.
Ja.
Das ist so. Wir suchen noch nach den Zitzen so, ja, irgendwie.
Mhm.
Es ist echt so plump eigentlich.
Funktioniert aber trotzdem.
Nee, funktioniert ja nicht. Also gerade beim Leistungsschutzrecht haben wir gesehen, dass es nicht funktioniert. Das
naja, also nicht sie kriegen die Gesetze durch.
Genau, sie kriegen die Gesetze durch, aber das Melken funktioniert deswegen noch lange nicht. Ne?
Das fand ich auch ganz spannend. Das war nämlich bei den, das stand nämlich auch in diesem Artikel da drin für Autoren, dass halt sozusagen, dass es existieren nicht mal, also so, ja, niemand weiß, wie hoch, ob es jemals eine Lizenzierung kommt, weil es gibt nicht mal Statistiken darüber, wie viel literarische Texte überhaupt über die Plattform geteilt werden.
Ja.
Das ist, also es gibt, die Verlage wissen selber nicht, wie groß
Bullshit.
Das Problem überhaupt ist.
Ja, das ist auch totaler Bullshit. Also das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, wo halt nennenswert sozusagen Literatur getauscht wird, ist halt Dropbox, ne? Ja. Also ich habe ganz viel Artikel in der Dropbox, aber im Endeffekt ist das Problem, also ich glaube ja tatsächlich, dass sowas wie Dropbox, die werden jetzt Verschlüsselung reinpacken, ne? Also dass du Sachen onboard verschlüsselst und dann halt irgendwie das dann verschlüsselt hochkriegst. Ja, und dann sind die halt alle raus, ne?
Falls sie Verschlüsselung sinnvoll hinkriegen.
Wieso?
Na, Dropbox basiert ja großteils darauf, dass du halt einen Haufen Deduplication hast. Also dass jede Datei, also wenn sich 100 Leute eine Datei sharen, dass sie nur einmal bei denen auf den Servern existiert. Und das dann quasi wird beim Hochladen, wird ein Hash gemacht, und wenn du die gleiche Datei hochgeladen hast wie jemand anders, du musst diese Person nicht mal kennen oder sowas, sondern wenn es einfach ein identischer Inhalt ist, dann braucht die halt nicht nochmal extra für dich abgespeichert werden, sondern wird halt nur einmal zentral abgespeichert. Und das geht halt nicht mehr, sobald du es verschlüsselt hast.
Ja, du kannst halt auf die verschlüsselte Datei einen Hash machen.
Dabei jedem die Verschlüsselung anders ist, kommt bei jedem auch eine andere verschlüsselte Datei raus, und dadurch ist der Hash jeweils ein anderer.
Ja, warte mal, du könntest Folgendes mal, warte mal.
Ja, es gibt keine Lösung für das Problem, weil ansonsten, also jede Lösung, die das Problem nicht hat, also du könntest,
dann könntest du auch einen Filter bauen,
und dann könntest du auch einfach, indem du, wenn ich halt die gleiche Datei habe wie jemand anders, dann hast du keine effektive Verschlüsselung mehr, weil dann weißt du, dass ihr die gleiche Datei habt, und muss ich entweder zentral den Schlüssel haben schon mal, also dann kann er nicht mehr beim User stecken, der Schlüssel. Und wenn ich den Schlüssel habe, dann habe ich keine Verschlüsselung mehr. Oder jedenfalls keine, die mich hindert, irgendwas zu filtern. Das ist, also Verschlüsselung hat halt einfach seine Probleme ab einem gewissen Punkt, wo es gibt bestimmte Probleme.
Dann muss man das halt auch wieder so Own-Cloud-mäßig dann halt machen, ne? Halt auch wieder dezentral. Dezentral und verschlüsselt. Vielleicht ist das echt die Zukunft jetzt.
Dezentral verschlüsselt.
Also ich meine, der Punkt ist, ich bin Dozent, ne?
Ja.
Ich, jedes Seminar, das ich gebe, dafür gibt es eine Dropbox, und da tue ich alle Literatur rein. Wo ich die her habe, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall tue ich sie da rein. Und das ist natürlich für die Studierenden, kommen natürlich, kriegen eine Literaturliste, und die können sich natürlich auch ganz normal über die Bibliothek Sachen besorgen und so, aber das ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig, es ist halt oft englischsprachige Literatur, und wenn sie die Dropbox haben, dann haben sie halt zumindest irgendwie einen Zugang dafür, ne? Und ich glaube ganz ehrlich, dass die meisten Leute machen sich das auch nicht die Mühe, dann irgendwie nochmal zur Bibliothek zu gehen, sondern mit der Digitalversion auch ganz zufrieden. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Wenn jetzt bei Dropbox halt dieser Upload-Filter kommt, dann habe ich echt ein großes Problem. Also dann muss ich das halt irgendwie anders lösen. Ich meine, und dann werde ich mir wahrscheinlich OwnCloud installieren oder sowas.
Ja, das ist.
Ich meine, im Endeffekt, ne, Bücher, die sind ja klein, ne? Also das ist ja, das nimmt ja keinen Platz weg oder so.
Ich meine, im schlimmsten Fall.
Kann ich selber hosten, ist halt auch kein Problem.
Im schlimmsten Fall muss halt irgendein Student dann, du gibst einen USB-Stick, und dann kann jeder, während das, wird der USB-Stick rumgereicht, und jeder kopiert sich während der.
Also komm, so schlimm wird's
nicht. Ja, aber das ist.
Da hätte ich keinen Bock drauf, hätte ich gesagt.
Verstehe ich. Also das, ich finde, das.
USB-Stick steht auch schon, funktioniert auch schon nicht mehr mit USB-C und so.
USB-C. USB-C-Sticks. Stick.
Genau, kaufe ich denn?
Ich habe einen. Es
gibt es ja?
Ja, klar. Nee, also was ich habe, ich habe so einen kleinen Micro-SD-Kartenleser, und der hat auf der einen Seite einen ganz normalen USB-A-Eingang, und auf der anderen Seite hat er einen USB-C-Eingang. Also er hat einfach beides. Kostet $5 oder so, ist total billig. Ich habe mir damals gezielt gekauft, weil ich halt wusste, ich kaufe mir USB-C-Geräte, und ich wollte ja keine dummen Adapter rumhängen haben. Dann war jetzt. Das war eine Servicebotschaft, den könnt ihr jetzt bei in unseren Amazon-Link kaufen. Aber das finde ich bei Urheberrecht, das ist langsam so, dass wir waren mal eigentlich an einem Punkt, wo es durch Netflix und so ging das alles eigentlich ganz gut. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass so ein Großteil so Streaming hat ein bisschen so die MP3-Tauschbörse abgelöst, sage ich jetzt mal, für Leute, die es leisten können, weil es einfach viel bequemer ist und weil halt kostet halt auch nicht die Welt und so. Und jetzt wird wieder so getan, als ob Urheberrecht nach wie vor so ein grassierendes Problem gewesen wäre, was ich glaube, was es schon seit Jahren nicht mehr wirklich war. Und solange...
Ich glaube, es wird es jetzt wieder. Also nicht nur wegen dieser Urheberrechts-Upload-Filter-Novelle, sondern auch vor allem wegen solchen Moves wie Apple. Ne? Also ganz ehrlich, diese Fragmentierung des Serienmarktes auf zig Plattformen, das ist halt etwas, was die meisten Leute nicht mehr mitmachen. Ich meine, die werden sich ein oder allerhöchstens zwei Abos schießen, aber dann hört der Spaß aber auch auf. Und dann, wenn dann halt irgendwie alle über die neue Serie XY reden, die jetzt irgendwie bei Apple läuft, dann werden die Leute halt irgendwie, sag mal, da gab es doch nochmal dieses, wie heißt das, BitTorrent, ne? Okay, da gucke ich nochmal.
Naja, vielleicht wird ja sogar jetzt dieses Overblocking, was ja zwangsläufig passieren wird bei diesen Upload-Filtern, weil dann musst du dir halt Alternativen suchen. Und wenn du dir die alternativen Strukturen aufgebaut hast, um solche Filter zu umgehen, dann kannst du ja auch gleich für ganz andere Sachen nutzen.
Genau, ja.
Also das ist, ich halte es für absolut plausibel, dass diese entsprechenden Firmen sich da jetzt gerade richtig, richtig ins eigene Knie geschossen haben damit. Oder dass das eigentlich für die, aber sie werden beim Bluten eine Menge Kollateralschaden noch anrichten. Und dieses, ich halte dieses Gesetz für kontraproduktiv. Und ich finde es auch so irre, weil es halt wirklich so dieses, gestern habe ich auf YouTube ein Video gesehen, da gibt es so eine Serie, Now You See It heißt die, das ist so, der beschreibt, der analysiert Filmszenen und sowas, und wie wurde die geschnitten und sowas, und erzählt dann so, macht so Video-Essays darüber, über Filme und so. Und der hat halt über die Internet und eigentlich in erster Linie die YouTube, wie YouTube oder Internetvideos unser quasi die Ästhetik verändern. Weil halt YouTube sehr stark von kleinen Selfmade-Stars sind, die halt eine Selfie-Cam sich in die Kamera ins Gesicht halten und dann sich selber dabei filmen mit eigener Hand. Und da gibt's natürlich auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche dabei, die schon lange das Budget haben von irgendwelchen Fernsehsendungen, wenn sie wollten, und dass die Umsätze haben und die aber trotzdem noch diesen Selfie-Cam, obwohl sie problemlos drei.
Weil es ihre Ästhetik
ist. Weil Internetfilme, Internetserien eine neue Ästhetik, genauso wie Fernsehen halt, plötzlich war es kein Film mehr, sondern es war eine Fernsehserie, und Fernsehserien haben viele Folgen und haben dadurch mehr Zeit und können dadurch andere Narrative aufbauen. Und das hast du dann nochmal hast du auch bei den Internet-Fernsehserien nochmal stärker, jetzt die man binge-watchen kann, wo man nicht so dieses darauf so, dass jede Folge eine abgeschlossene Folge ist, weil die Leute haben, wenn sie gestern verpasst haben, können sie nicht mehr nachgucken. Wir leben jetzt langsam einige von...
Ja, auch teilweise so 5-Minuten-Folgen dann, ne? Das ist auch total interessant, diese neuen...
Die werden jetzt länger. Das war halt auch so ein Punkt, dass er halt, also Podcast war da auch ein Thema, und dann gibt's halt diese YouTube-Video-Podcast, ich wollte das nochmal schicken, aus Gründen. Und dann ging es halt auch darum, dass halt diese neuen Formate, Gesprächsformate gerade entstehen, die halt nicht irgendwie einer festen Choreografie unterworfen sind, sondern die halt so lange dauern, wie sie dauern. Wir machen das jetzt so lange, bis wir das Gefühl haben, weil es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keinen Sendeplan. Es gibt diese ganzen Sachen nicht mehr. Und dass das halt zu einer komplett neuen Authentizität, ich setze das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, führt. Was
das hat jetzt wieder keiner gesehen von unseren Hörern.
Darum habe ich es gesagt. hat. Und wir, und das führt dann dazu, es führt zu einer neuen Ästhetik, und wir leben schon in diesen Zeiten, wo diese Internetkanäle zu einer neuen Ästhetik führen und eine eigene Kultur sind und eine eigene, und natürlich also eben überhaupt nichts mehr mit diesem Fernsehen der klassischen Zukunft, aber trotzdem haben wir gerade eine Urheberrechtsreform verabschiedet, die so tut, als ob das nicht existieren würde, als ob das nicht stattfinden würde. Ja. und die halt in dem Moment, in dem genau diese Leute, die sagen, hey, wir produzieren diese Inhalte, wir sind, die davon leben, dass diese Inhalte weiterhin produziert werden können, ihre Massen an Followern auf die Straße schicken und sie zu Massen werden sie immer noch als Bots bezeichnet, die jetzt auf die Straße gehen.
Das ist wirklich auch, ich glaube, es ist wirklich auch ein Kulturding. Die Leute, die sich mal dort an den Hebeln sitzen, in der CDU und so, die wissen auch überhaupt gar nicht, dass es so eine Welt gibt. Die wissen das nicht. Und wenn sie davon mitbekommen haben, dann haben sie, ja, das sind so ein paar, da gibt es schon so ein paar Teenager, die sagen da was in die Kamera rein, aber das war's dann auch schon.
Ich habe das mal gesehen, was ist denn, dass die Kamera wackelt die ganze Zeit, die können nicht mal stillhalten, das ist doch kein Fernsehen.
Genau. Also es ist wirklich so. Und ich glaube, alle Alan Posner, also so ein komischer Weltheini, irgendwie so ein Feuilleton-Heini, hat, glaube ich, auch einen Text geschrieben von wegen, ja, ihr seid eigentlich gar keine richtigen Urheber. Wir sind die richtigen Urheber. Und so, ne? Also es ist wirklich diese Arroganz auch. Ne? Also und im Endeffekt, Wolfgang Michael hat da so einen Text geschrieben am Freitag, wo er halt gesagt hat, ja, irgendwie so mit Nutzern und Urheber, wir müssen das irgendwie bla bla, gemeinsam gegen das Kapital bla bla bla, was halt totaler Bullshit ist. Weil natürlich, es geht nicht um Nutzer versus Urheber, sondern es geht halt irgendwie um Urheber eines alten Geschäftsmodells und Urheber eines neuen Geschäftsmodells. Und das ist der eigentliche Konflikt. Also es geht halt tatsächlich darum, dass sich die mediale Welt gewandelt hat und sich im Endeffekt die alten, die mit alten Strukturen ihr Geld verdient haben und nicht wirklich rausgefunden haben, wie das Neue funktioniert, jetzt einfach sozusagen ihre Gesetze haben stricken lassen, um das Neue zu verhindern. Ja. Und das ist der eigentliche Konflikt, der da passiert. Aber natürlich werden sie es nicht schaffen, das Neue zu verhindern. Nö, das wird ja nicht passieren. Das wird halt irgendwie ausweichen. Das wird halt irgendwie ihre Möglichkeiten und neue Formen finden oder vielleicht eben auch neue Kanäle und neue Plattformen,
oder
was ich ganz gut fände.
Oder es wird sich in die Arme der Alten begeben, weil sie keine andere Chance
haben. Problem ist halt, ne, also sowas wie Mastodon ist schön und gut, aber mach mal für sowas für Video, ne? Also das ist halt
ja, vielleicht jetzt ja doch IPFS oder irgendwie sowas. Da gibt's ja auch schon einige Dienste, die so auf IPFS basieren. Wobei ich ich finde ja, dass so Massensachen nicht komplett unmoderiert sind, finde ich ja gut. Also ich finde das ja so, dieses hier, wir machen eine Videoplattform, wo man nie wieder was löschen kann, das halte ich ja für problematisch, weil es gibt sehr, sehr viele widerwärtige Videoinhalte da draußen, die
gelöscht haben möchtest, ja.
Vielleicht nicht gleich gelöscht, aber zumindest versteckt haben möchte oder irgendwie sowas. Und
stimmt, es gibt ja D-Tube, ne? Kennst du D-Tube?
Ist das dieses auf IPFS basierte?
Ich glaube, ja.
Also IPFS ist so ein...
Ist so auch sowas BitTorrent-mäßiges, ne?
Also es basiert, glaube ich, auf der gleichen Technik unten drunter. Hm. Ist mit Blockchain.
Ja.
Und es ist halt so ein dezentrales Dateisystem, wo man halt beliebige Inhalte hochladen kann und die werden dann halt auf verschiedenen Nodes und so verteilt. Ein bisschen sowas wie
Freenet damals, ne?
Es nutzt so die Basis von BitTorrent. Ich glaube, in der Basis ist es sehr ähnlich oder es basiert darauf. Aber ich habe mich nicht genug damit beschäftigt, um jetzt genauere Details zu wissen. Und darauf hat halt dann quasi jemand so einen YouTube-Verschnitt aufgesetzt, wo man dann
D-Tube,
halt...
D-Tube ist es, decentralized.
Das könnte D-Tube sein. Und damit kann man dann auf Videos gucken. Und ich habe das mal ausprobiert.
Und Steam, genau.
Und habe dann gesagt, das ist doch... Die Kamera wackelt die ganze Zeit über, das wird nie was werden. Und bin dann wieder weggegangen. Und werde jetzt für den Rest meines Lebens jeden auslachen, der behauptet, was auf YouTube gemacht zu haben. Aber ja, mal gucken. Und...
Stimmt, dann gehen wir alle auf YouTube.
Naja, also es ist... Ja. Also das finde ich gerade, ich mag ja YouTube. Ich finde, bei all seinen Haken und Ösen, die es hat. Aber das
ist diese Nazis, die es hat. Es ist aber letztens irgendwie ein Twitter-Thread von irgendeinem Typen, der macht halt viel in Sachen so Research, was so rechtsradikale Strukturen angeht. Er meinte, 80% der Leute, also er fragt die halt immer regelmäßig, ne? So junge Rechtsradikale. Wo sie so das erste Mal damit in Berührung gekommen sind. 80% der Leute, der jungen Nazis sagen, sie sind das erste Mal auf YouTube mit rechtsradikalem Content in Berührung getreten. Es ist wirklich eine richtig krasse Radikalisierungsmaschine geworden. Das ist echt krass.
Ja. Ich, Wie viele Leute, wie viele junge Leute sind auf Töpferkurse auf YouTube aufmerksam geworden?
Ich weiß es nicht so genau.
Vielleicht sind es auch 80%.
Habt aber auch kein Problem mit Töpferkursen.
Ja, naja, es ist halt die Frage, wie viel Prozent von allem findet, wird mittlerweile auf YouTube entdeckt von jungen Leuten. Das ist, also ist das, wenn es mehr ist als im Durchschnitt, dann halte ich das eher für ein Problem, als wenn es weniger ist als im Durchschnitt. Und YouTube hat ja vor relativ kurzer Zeit, haben die ja ihren Algorithmus geändert. Und die hatten ja wirklich diesen Empfehlungsalgorithmus, der genau dieses befördert hat. Du hast einmal was in die Richtung geguckt und dann hat sie ja was Krasseres in der Richtung noch gezeigt. Ich habe das mal ganz krass gehabt, da hatte ich einmal, ging es um Flat Earther, da kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, ging es um Flat Earth, also diese Leute, die glauben, dass die Erde flach wäre, und da gab es auf Hacker News, gab es da irgendwie eine Diskussion drüber, und da hat jemand gesagt, ja, wenn einer von denen ein bisschen Ahnung von Mathe oder Physik hätte, dann wüssten die ja alle, dass das totaler Schwachsinn ist. Und dann hat halt einer so in den Kommentaren, hier, mal ein YouTube-Link, und das war ein Video von jemandem, von einem Typen, der Software-Ingenieur war und der eine Software für Android entwickelt hat, mit der man GPS-Satelliten ausorten kann und da per Triangulation ermitteln kann, wo die alle stehen, und darüber dann rauskriegen wird, dass ja die GPS-Satelliten eigentlich alle nur auf Masten stehen und oben auf Bäumen angebracht sind, weil sowas wie Satelliten kann es ja gar nicht geben, also kann es auch keine GPS-Satelliten geben, also müssen die ja. Und also jemand, der ein tiefes mathematisches, naturwissenschaftliches Verständnis hat und Software entwickeln konnte, hat halt diese Software gebaut, die beweisen sollte, dass die Erde eine Scheibe ist. Also es sind offensichtlich auch sehr, sehr gebildete Leute, auch naturwissenschaftlich gebildete Leute, die daran glauben. Und ich habe halt dieses eine Video gesehen und daraufhin wurden direkt in meiner Empfehlung 3 Flat-Earth-Videos, die mir dann empfohlen worden sind.
Ja, du, ich habe eine Zeit lang recherchiert halt in Sachen so neue Rechte, Alt-Right und so, ja. Habe ich auch Vorträge zugehalten und so ein Kram. Du, mein Video-Feed, also meine Empfehlungen sind komplett im Arsch, ne? Also kannst du dir vorstellen, also ich krieg halt die ganze Zeit irgendwie Stefan Molyneux und Jordan Peterson ohne Ende, wäre ich zugeschissen mit.
Ehrlich. Jordan Peterson, ich habe auch einmal ein Video mit Jordan Peterson gesehen und daraufhin habe ich dann massenhaft Jordan Peterson.
Ja, empfohlen. Das ist echt krass, ne? Also Jordan Peterson ist wirklich so the rabbit hole überhaupt. Also never ever guckt euch an Jordan Peterson. Ihr werdet nur noch zugeschissen mit Jordan Peterson.
Geht
Jordan
vorher
Peterson.
Auf jeden Fall in den Privatmodus oder sowas.
Und es gibt Milliarden Videos. Ich glaube, sein gesamtes Leben, ich glaube, es gibt keine Minute in seinem Leben, das nicht auf YouTube irgendwie verfügbar ist.
Man sollte den Porn-Modus umbenennen in Jordan Peterson-Mode. Ich überlege wirklich, bevor ich einige YouTube-Link anklicke, ob ich vorher im Privatmodus wechsle, einfach weil ich mir meine Recommend. Aber die haben vor ein paar Wochen / Monaten, weiß ich nicht mehr, vor nicht allzu langer Zeit, haben die jetzt ihren Empfehlungsalgorithmus umgestellt, dass sie das wesentlich entschärft haben. Ich weiß nicht, wie krass das noch ist. Ich weiß nicht, wie genau diese Änderung aussieht. Aber es ist ja auch irgendwo, ich meine.
Also ich meine, vorher war es ja so, ne, dass sie, es gibt ja unterschiedliche, also klar ist, sie haben natürlich auf Watchzeit optimiert. Ne? Sie wollten halt Leute dazu bringen, möglichst viel zu gucken. Das ist so ein bisschen so, was sie machen. Ne? Das heißt, oberflächlich gesehen würde man denken, sie werden dir einfach alles geben, was du willst, ne? Also wofür du dich interessierst, und wenn sie dir gute Empfehlungen machen für Sachen, die dich interessieren, dann wirst du halt hier länger machen. Das ist so die einfache Sache. Aber sie haben es anders gemacht. Sie haben sich tatsächlich angeguckt, was sind denn eigentlich diejenigen Leute, die am meisten YouTube gucken.
Ja.
Dann haben sie sozusagen die Machine Learning darauf optimiert, halt solche User zu produzieren, die am meisten YouTube gucken.
Okay.
Und das sind halt tatsächlich die Verschwörungstheoretiker. Die machen halt ganz anderes
als YouTube-Videos gucken.
Und das heißt mit anderen Worten, die Mission war ganz klar, wir müssen alle Leute zu Verschwörungstheoretikern machen.
Okay. Ja, vielleicht haben sie das ein bisschen abgeschaltet.
Ja.
Ich finde ja sowieso, der YouTube-Algorithmus könnte mich ruhig mal ein bisschen öfter überraschen.
Ja.
Weil ich habe immer wieder das Gefühl, also so sehr ich YouTube mag, dass ich habe da meine kleine Welt.
Wieso, da gibt's doch nette Jordan Peterson Videos.
Da gibt's, neulich habe ich, wie heißt die, Contrapoint?
Keine Ahnung.
Counterpoint.
Counterpoint. Ich gucke ja nicht so viel YouTube wie du.
Das kanntest du. Wir haben über dieses Video schon geredet. Das ist so eine transsexuelle Frau.
Ah ja, die hat ein geiles Jordan Peterson.
Die ein geiles gemacht, Jordan ja. Peterson. Und die hat auch sonst sehr viele geile Videos gemacht. Und das ist, ich habe das so entdeckt. Irgendwo habe ich das auf Facebook in den Kommentaren. Hat jemand, guck mal dieses Video an. Wurde, und dann so, wie kann diese unfassbar witzige, unfassbar schlaue, also das ist mein Content. Das ist so wirklich ja, so, ja. Ich fand das so geil. Weil es schlauer macht und man dabei viel Freude hat. Und wie konnte das so lange an mir vorbeigehen? Und ich habe das Gefühl, dass es so Captain Disillusion.
Also das vielleicht immer so als dezidierte Empfehlung. Wenn ihr der beste, es gibt natürlich viele Jordan Peterson Takedowns, ja, yeah. Aber das ist der beste Jordan Peterson Takedown ever. Counterpoint Jordan Peterson einfach bei YouTube eingeben.
Genau, das ist und die macht ihn ja nicht mal nur runter. Das ist ja auch durchaus so ein bisschen.
Die konstruiert ihn so nach Strich und Faden. Das ist ja, gut, ja.
Und ich habe Captain Disillusion. Das habe ich auch. Den habe ich auch Jahre. Also den gab's. Den kriegst du mit? Da gibt es jemanden, der sich seit 12 Jahren auf YouTube rumtreibt und der großartigen Content macht. Und ich und YouTube hat ihn mir noch nicht empfohlen. Wie kann das sein? Obwohl der so, ja. Obwohl das wirklich.
Was ist der? Was?
Der zerlegt so irgendwelche so Fake-Videos. So. Aber ich habe das vor ein paar Freunden gezeigt. Das ist halt, der ganze Charakter ist so geil konstruiert und sowas. Das sind so viele Sachen, die daran, das ist halt so ein, der hat halt so ein halb bemaltes, halb silbernes Gesicht, halb so eine Uniform an, ist halt, hält sich für den geilsten überhaupt, so in der Rolle. Und, der quasi ein Superheld ist aus einem anderen Universum und der dann auch immer so und wie ihr jetzt darauf schon wieder reinfallen könnt, so das ist doch total so. Und der Typ ist offensichtlich, hat er von so Grafikeffekten und sowas bizarr viel Ahnung. Also habe ich so ein Video gezeigt, es gab mal so eine Box-Challenge, wo du so tust, als würdest du über eine unsichtbare Box steigen. Mhm. Also stellt sich auf den Boden, ich kann das natürlich überhaupt nicht. Und dann stellst du dich so hin und wenn du sehr viel Kraft in den Beinen hast und wenn du eine sehr gute Körperbeherrschung hast, dann schaffst du das, mit dem anderen Bein so hoch zu springen, dass es aussieht, als ob der Fuß, den du quasi auf die unsichtbare Box gestellt hast, tatsächlich an der Stelle bleibt und du so einen Schritt über diese Box rüber machen kannst.
Okay.
So, die allermeisten von diesen Videos sind aber natürlich kompletter Fakes. Insbesondere die Videos, wo gleichzeitig beide Beine in der Luft sind, dann. Yeah. Also beide, sondern es gibt dann welche, die dann quasi auf eine Box treten, dann mit dem anderen Fuß auf eine andere unsichtbare Box treten und dann halt erst, und das ist natürlich, wenn du dich in der Luft abstößt, dann hast du einfach verloren.
Ja, Moment, auf der flachen Erde geht das schon.
Auf der flachen Erde geht das, aber pssst. CIA. Also natürlich geht das in der Wirklichkeit, aber wir müssen so tun, dem CIA zuliebe. Ich habe gestern so eine Netflix-Doku über Flat Earther gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber sie wird euch auch vorgeschlagen. Also einfach mal googeln.
Einfach auch Jordan Peterson googeln. Jordan Peterson googeln. Die alles.
Und ich fand die Dokumentation sehr cool. Weil sie explizit nicht sich einfach nur über die lustig machen, sondern weil sie sie durchaus einen Grad ernst nehmen und halt auch auf die Verantwortung hinweisen, dass man diese Leute auch ernst nehmen muss. Also nicht weil sie eine Gefahr sind, sondern weil der Typ, es ging da halt um, ich habe mir dessen Namen nicht gemerkt, der Typ hat wirklich, ich glaube, in jeder Einstellung, der ist halt auch so ein YouTube-Selbstvermarkter mit irgendwelchen Flat-Earth-Videos und der ist offensichtlich relativ gut im Selbstvermarkten, weil er ist sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, er hatte in jeder Einstellung, die in dem Video und die Dokumentation war über ihn, hatte er ein T-Shirt an, auf der sein Name drauf stand. Mark Sargent.
So toll scheint es ja nicht funktioniert zu haben.
Ja, für mich nicht. Andere fanden ihn ganz toll. Und der halt irgendwie, also der tatsächlich so, ja, wir sind nicht alle Leute, die nur im Basement bei ihrer Mutter wohnen, sagte er, während er im Basement bei seiner Mutter saß. Da musste ich anhalten, als er da so saß und dann so, habe ich kurz Pause gedrückt, so, da musste ich für mich analysieren, was an diesem Bild gerade, warum dieses, ich dachte so, du bist zu alt, um in diesem Zimmer zu sitzen. Also der ist deutlich ergraut und sowas, ein älterer Herr, ich würde so
schätzen. Aber noch so Kinderzimmer.
Um die 50. Und es hat, und so, wie kommt jetzt dieser Teenager-Zimmer Eindruck zustande. Und dann so, ja, der hat keinen wirklichen Schreibtisch, sondern es ist halt irgendwie so ein Tisch und da steht auch so ein alter Computer. Und irgendwie ist alles unförmig in diesem Raum. Ist alles irgendwie so wie in so einem Teenagerzimmer.
Also wie bei mir praktisch.
Ich war längere Zeit nicht mehr bei dir in deinem Keller bei deiner Mutter.
Es hat sich da den letzten 20 Jahren nicht geändert. Also.
Du hast keine Ahnung. Aber so und auch irgendwie so Poster, die an der Wand hängen und so. Und irgendwie alles einfach so, das sollte.
Teenagerfilm.
Ja, es sollte nicht so aussehen wie bei einem erwachsenen Mann. Ich weiß jetzt nicht, was genau daran falsch ist, aber irgendwas war falsch. Aber nichtsdestotrotz war der Typ durchaus sympathisch und unterhaltsam und definitiv sehr nett zu allen, die ihn nett fanden und definitiv auch nett zu seinen Kritikern und sowas. Also der ist, und das ist so eine komplette Community, die sich halt, die darauf auch, also es ist dann so einer es ist dann halt natürlich auch lustig geschnitten. Ja, also es gibt so, die wissen halt, es gibt halt Gyroskope. Und ein Gyroskop, wenn du den halt auf den Boden stellst, dann egal, auch wenn das da drunter schief wird, dann wird er halt dann bleibt er halt gerade. Das heißt, wenn sich die Erde unter ihm wegdreht und das Gyroskop aber gerade, also die Ausrichtung nicht ändert, während sich die Erde, dann müsstest du sehen können, dass sich die Ausrichtung des Gyroskops ändert. Dafür brauchst du ein unfassbar präzises Lasergyroskop. Das kostet $20.000 und in der Serie, in dieser Doku, treiben die tatsächlich diese $20.000 auf, um dieses Lasergyroskop zu kaufen und machen das dann und messen und es sollte eine Veränderung von 15 Grad nach einer Stunde sehen, weil das ist die Erde dreht sich halt um 15 Grad in einer Stunde und sie sehen eine Veränderung von 15 Grad in einer Stunde und dann sagen sie, offensichtlich ist das Gerät kaputt.
Das ist gekauft. Das ist
nee, also gestochen worden. Sie sagen nicht, dass es kaputt sei, sondern sie sagen, ja, da sind Einfluss von irgendwelchen anderen Wellen. Wir müssen das nochmal in eine Box packen. Dann packen sie es in diese Box rein, in irgendeine Box, durch die ausgedachten Strahlen nicht durchkommen. Und
Strahlen glauben die dann auch nochmal an bestimmte Strahlen?
Ja, weil bestimmte Phänomene sind ohne diese Strahlen nicht erklärbar.
Okay, ja, klar.
Das ist halt
zum Beispiel, dass halt alle ihre Messinstrumente immer angeben, dass die Erde rund ist. Das ist ja auch gar nicht erklärbar, ohne dass es halt Strahlen gibt, die halt diese Messungen. Halt
selbstverständlich. Und dann ist das halt in dieser Box.
Weil das ja klar ist.
Und dann ist das in dieser Box drin und dann misst das Gyroskop aber immer noch eine Veränderung von 15 Grad und so. Und jetzt wollen sie noch den nächsten Test machen, da brauchen sie aber dann irgendein neues Material, was irgendwie noch sehr, sehr teuer ist. Und dann müssen sie nochmal irgendwie mehrere $10.000 in die Hand nehmen und dann hoffentlich wirklich mal. Und das sind so. Und dann sind auch noch so ein paar andere, also was auch ein sehr beliebtes Experiment ist halt, du nimmst halt eine sehr, sehr lange, sehr, sehr gerade Fläche, Wasseroberfläche am besten, die sehr, sehr ruhig ist und dann haben die halt irgend so ein Gewässer und das ist 3,6 Meilen lang und die haben da auch wieder mit einem Laser, also mit einem sehr langen Laserpointer haben sie dann quasi eine Strecke und die ist halt lang genug, dass wenn du einen Stock ins Wasser stellst am Ende und am Anfang an beiden Enden und dann machst du, dass der Laser an beiden Stellen dann und du machst einen Stock in die Mitte, dann müsste der Stock nicht gleich weit rausgucken, wenn die Erde denn eine Kugel wäre, sondern müsste halt weniger rausgucken, wenn halt dazwischen und dann haben sie da diesen Laser und bauen dann einen Tag dran auf und das ist alles furchtbar kompliziert und das ist alles furchtbar, weil der Laser ist nicht genau genug nach hinten hin, der Punkt wird viel zu groß, sie müssen dieses Experiment irgendwann abbrechen und dann fällt ihnen aber noch ein zweites Experiment ein, wo sie dann einfach Löcher, also dann haben sie so quasi Folien und haben dann an einer und an einer Seite, also machen sie, ja, also machen, haben große Platten, da ist ein Loch drinne und scheinen von einer Seite Licht rein in diese Platte und haben das dann so aufgebaut, dass wenn sie eine Kamera mit sehr, sehr weitreichendem Objektiv draufrichten auf dieses Gerät, dass sie dann einen Lichtpunkt sehen müssten. Jetzt, also wenn bei so und so viel Fuß müssten wir es sehen, wenn die Erde flach ist und bei so und so viel Fuß, wenn die Erde eine Kugel wäre. Dann siehst du halt, wie sie auch hältst du das Licht? Ja, ich halte das Licht. Ich sehe nichts. Halt das Licht mal höher. Ha, jetzt sehe ich's. Also dann bei der Höhe.
Yeah.
Interesting. Und dann so Schnitt und dann kommt der Abspann und dann siehst du noch im Abspann, wie so dann so alle, ja, wir hatten da und wir sind wahrscheinlich uns ein paar Fehler unterlaufen, also die Ergebnisse sind nicht eindeutig und so und das ist halt.
Also mit anderen Worten, die ganze Serie geht darum, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit falsch beweisen, aber es nicht einsehen wollen.
Das ist, sie investieren unfassbar viel wissenschaftliche Arbeit, die haben eigenes Korps an Wissenschaft, also quasi Ingenieure, Flat-Earth-Ingenieure, die ganze Zeit nichts weiter machen in ihrer Freizeit als diese doch sehr, sehr aufwendigen wissenschaftlichen Experimente nachzustellen, um dann halt zu beweisen, dass sie ja doch recht haben und es kommt dann halt sehr viel Zeit davon raus, dass sie nicht recht haben. In der Dokumentation gibt es noch sehr viele andere Punkte. Das sind eigentlich, das ist das Irre daran, ich glaube, also das sind, die arbeiten dabei wissenschaftlich und das Einzige, was halt ist, sie wollen das Ergebnis, sie akzeptieren halt kein Ergebnis, was ihnen nicht entspricht. Nun möchte ich aber nicht wissen, wie viele Wissenschaftler, echte Wissenschaftler da draußen, wissenschaftliche Forschung machen, um dann einfach das Ergebnis, was ihnen nicht in Kram passt, einfach wegzuignorieren. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was durchaus auch in der Wissenschaft weit verbreitet ist.
Das glaube ich auch.
Ja, idealerweise ist es so, dass man ergebnisoffen dran geht und dass man dann irgendwann feststellt, ha, da kommt was raus, womit ich nicht gerechnet habe, aber ist trotzdem interessant und dann hat man vielleicht entweder die Wissenschaft ein bisschen vorangebracht oder man hat alles in Frage gestellt. Aber in der Praxis ist es wahrscheinlich sehr viel häufiger so, dass Leute irgendwo in ihren Universitäten da sitzen und einfach so lange dran rumbasteln, bis das Ergebnis rauskommt, was sie vorher brauchten.
Ich habe mal so einen Podcast gehört über die Replication Crisis in der Wissenschaft und also es gab ja im Endeffekt gerade in der psychologischen, experimentellen psychologischen Forschung gab es ja diese Replication Crisis, wo halt Leute halt einfach mal auf blöd halt ein paar der Experimente, die dort beschrieben wurden, nachgebaut haben und dann tatsächlich zu ganz anderen Ergebnissen gekommen sind. Also ja. Man konnte die Ergebnisse nicht replizieren und das galt, ich weiß nicht, glaube, die haben sich dann mal irgendwann systematisch dran gemacht und haben wirklich richtig viel Forschungsgelder genommen und haben halt wirklich systematisch ganz, ganz viele Experimente nachgebaut und ich glaube, die sind so bei 40% oder so konnten sie nicht replizieren. So 40%.
Konnte das denn reproduziert werden, dieses Experiment?
Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es halt dann eben diese Replication Crisis und dann gab es halt diese Diskussion natürlich darüber, wie kommt das zustande? Weil das sind nicht einfach alles irgendwie Scharlatane, die jetzt irgendwie hingehen und sagen so, oh ja, ich fake jetzt hier mal meine Experimente. Sondern es ist halt ganz häufig so, dass du halt im Endeffekt irgendwie deine Experimente machst und plötzlich, keine Ahnung, nicht signifikante Ergebnisse rausbekommst. Und dann sagst du, okay, ja, vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen sozusagen die Grundgesamtheit erhöhen, ne? Und dann irgendwie castest du noch ein paar Leute irgendwie und dann machst du nochmal und dann machst du es halt so lange, bis halt irgendwas rauskommt, bis du halt irgendein Ergebnis hast, dass du halt irgendwie verkaufen kannst. Weil ich meine, der Punkt ist halt, du hast natürlich einen Bias gegenüber wissenschaftlichen Tests, die keine Ergebnisse produzieren, sind halt einfach wahnsinnig viel aufwendig und du hast am Ende nichts, was du wirklich publizieren kannst. Ne?
Du hast eigentlich was du publizieren kannst, weil dass nichts bei rauskommt, ist ja im Zweifelsfall
auch ein Ergebnis, ein
valides wissenschaftliches Ergebnis, aber es ist halt nicht geil für deine Karriere.
Genau.
Für deine Karriere ist geil, wenn du
irgendwas entdeckst.
Oder für dein Funding oder für dein Weiterkommen. Und die Medien berichten natürlich tendenziell über wissenschaftliche Ergebnisse, die überraschend waren und halt was gebracht haben. Und die berichten halt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man in irgendeinem Zeitungsartikel oder irgendeinen Bericht über irgendein Forschungsergebnis liest, dass es falsch ist, nochmal deutlich höher ist.
Was übrigens auch nochmal gleichzeitig der Grund ist, warum natürlich auch so wenig Leute eben die Experimente dann replizieren, weil ein repliziertes Experiment, das einfach sozusagen repliziert wurde, erfolgreich, das ist halt auch eine Null-Nachricht. Das interessiert halt auch kein Schwein.
Genau.
Aber im Endeffekt muss es eigentlich gemacht werden, weil du halt
du wirst auch nicht die
wissenschaftlichen Standards sonst nicht.
Du wirst auch nicht zitiert mit einer simplen Replikation oder sowas, sondern du wirst halt nur für die Originalerkenntnisse wirst du zitiert und es gibt ja kaum was Wichtigeres als
wie es sei denn, es gibt eine Replication-Crisis, du könntest ein Paper über die Replication-Crisis
schreiben. Insofern wäre es spannend, das auch mal zu replizieren, ob das denn tatsächlich so stimmt.
Genau. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Experiment und genau, also im Endeffekt, es geht halt viel darum, dass halt Leute dann halt einfach so lange an dem Experimentsdesign halt rumschrauben, bis halt irgendeine Signifikanz irgendwie messbar ist und dann halt irgendwie ihr Paper daraus zu schreiben.
Aber um jetzt bei den Medien nochmal zu bleiben, oft berichten ja Journalisten, die von dem Thema keine Ahnung haben darüber und produzieren dann eine Aussage, die gar nicht in dem Originalpaper mehr drinne stand, sondern,
ist auch noch, ja,
sondern fassen die noch zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Sensationelle, also wenn von 10 Journalisten einer das nicht auf die Reihe kriegt, 10 schreiben hin, ja, war eigentlich gar nicht, war relativ harmlos, einer schreibt Sensation. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich genau dieser eine falsche Artikel massenhaft weiterverbreiten werden, während die anderen alle total untergehen?
Ja.
Das ist, je weiter man in dieses Ding reinguckt, desto verzweifelter wird man.
Nee, wir sind halt einfach alle News-Junkies und wenn uns jemand erzählt, dass etwas Neues existiert, was wir noch nie gehört haben, was total etc., dann sind wir ganz Ohr. Das ist halt einfach ein Problem.
Ja, wozu sollen wir uns denn drum kümmern? Wissenschaftler findet raus, dass Dinge, die wir schon lange wussten, wirklich stimmen.
Ja. Ja.
Das ist, ja, natürlich ist das eine Neuerung.
Wissenschaft jetzt sicher, die Erde ist rund.
Ja.
Who cares shit?
Und damit fangen dann halt diese Flat Earther, ja, warum, also so, dadurch fühlen sie sich ja bestätigt, dass die nicht die ganze Zeit irgendwelche wissenschaftlichen Tests machen, um zu beweisen, dass die Flat Earther ja doch nicht, dass die Erde doch eine Kugel ist. So.
Genau, es ist eine unbewiesene Hypothese. Wo wir übrigens jetzt schon wieder beim Müller-Report sind. Nee, ich meine, ohne Scheiß, ja. Ich finde ja tatsächlich, dass auch gerade im demokratischen Spektrum diese ganze Müller-Untersuchung beziehungsweise die ganze Trump-Russia-Geschichte halt auch echt teilweise so Truther Ausmaße angenommen hat. Also so, ja. Also wirklich so richtig, es gibt da so bestimmte Leute, die sich da hervor. Ich meine, es gibt ganz schlimm, ja, so, ja. Wie heißt du, Luise Mensch und so, und die dann total abgedreht sind. Aber ich finde, insgesamt gab es dort zu viel, ich sag mal so, zu viel Sicherheit oder Selbstsicherheit, dass es zu dieser Collusion kommt und dass diese Collusion auch irgendwie das Herzstück der gegen Trump sein muss und so weiter und so fort.
Dass sie auch eindeutig ist, dass es jedem, also dass genau. Es nicht interpretierbar ist. Das halte ich für das.
Und das halt und das ist ihnen jetzt halt voll um die Ohren geflogen mit dem Mueller Report. Das kann man jetzt eigentlich nicht anders sagen.
Ja, wir wissen noch nicht, was drin
steht. Ja, also was halt relativ klar drin steht, ist, dass halt zumindest Müller davon ausgeht, dass es keine Collusion gibt, keine nachweisbare.
Na, dass er nicht genügend Beweise hat, um sie. Also er schließt sie explizit nicht aus.
Doch, er schließt sie aus.
Nee, er sagt, er hat nicht genügend Beweise für eine Collusion. Aber er legt sich definitiv nicht fest, dass es keine gab. Das stand wohl drin. Aber wir wissen noch nicht, was drin stand, weil niemand diesen Report bisher gelesen hat.
Es gibt ja zwei Sachen, die dafür untersucht wurden. Das eine war die Collusion, das andere war die Obstruction of Justice, also die Aufklärungsverhinderung.
Merkt sich das gerade, dass die Obstruction of Justice, die ja nicht das
genau,
nicht
nämlich die Obstruction of Justice, da hat er explizit gesagt,
okay.
Da geht es nicht darum, ob Beweise genug da sind, sondern im Endeffekt geht es darum, im Endeffekt, ich habe hier eine ganze Menge gefunden und das ist das, was ich gefunden habe. Aber ob das jetzt wirklich Obstruction of Justice ist, das ist irgendwie, genau, das kann ich nicht entscheiden. Das muss im Endeffekt sozusagen Richter tun oder wie auch immer. Also er hält es auf jeden Fall möglich, dass die gefundenen Beweise so interpretierbar sind, ja. Aber er hält es auch möglich, dass man sie nicht so interpretieren muss. Und bei dem Collusion ist aber ein relativ klares, dass es dort keinerlei weitergehende Hinweise gibt, dass man darauf kommen kann.
Aber das ist das, was in einer Zusammenfassung drin steht, die nicht, also wir wissen nicht, was im Original Mueller Report drin steht, sondern das ist das, was drin steht in dem Bericht, den der
Justizminister zusammengefasst hat
auf 4 Seiten von 300 runter und was er jetzt sagt,
genau.
Was da drin steht. Was tatsächlich im Report drin steht, wissen wir nicht. Das wäre eine jetzt Mitte April wohl rauskriegen, dann wird der Report an den Kongress über, also in teilweise geschwärzter Form, aber ich nehme an, das ist
wird irgendwo geleakt
das ist
werden.
Nichts,
ich denke mal,
der soll veröffentlicht werden. Also das ist,
ja, aber ich,
okay,
glaube,
vielleicht
ich
werden
glaube,
wir schon
insgesamt,
vorher.
Ich glaube, das ganze Ding wird geleakt werden, irgendwann oder früher oder später. Das Ding zirkuliert jetzt irgendwie, das ist nicht zu kontrollieren heutzutage mehr, sowas.
Ist es, also im Augenblick ist es, ich weiß gar nicht, wer es im Augenblick hat.
Denk an das Steele-Dossier. Das wird so ein bisschen wie das Steele-Dossier laufen, glaube ich.
Naja, aber mit dem Steele-Dossier, das ist, es gibt halt, damit es leakt, muss es irgendjemanden geben, der es hat, der ein Interesse daran hat, es zu leaken. Wenn jetzt im Augenblick das Justizministerium was
tendenziell. Immer irgendjemand, der ein Interesse daran hat.
Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es leakt und wann es leakt. Auf jeden Fall Mitte April, also in 2 Wochen ungefähr, wird es veröffentlicht werden, größtenteils, und dann werden wir sehen, was drinnen steht. Dann fängt nochmal eine neue Interpretationsschlacht an. Ich mache mir keine Sekunde lang irgendwelche, also ich glaube nicht, dass es da um Objektivität geht, sondern wenn du Trump schon immer geil fandst, dann wird dieses Dossier für dich das Ergebnis haben, dass Trump total unschuldig ist. Wenn du Trump noch nie mochtest, dann wird für dich da eindeutig drinnen stehen, dass Trump sofort aus dem Amt entfernt werden muss.
Ja, ich habe ja jetzt irgendwie schon Ewigkeiten, habe ich ja gesagt, irgendwie, dass ich nicht an die Collusion glaube, irgendwie. Und im Endeffekt, das war halt für mich klar einfach, also der Schlussstrich war für mich wirklich auch die Cohen-Anhörung, ne? Das war mir für mich einfach ganz klar. Also wenn Cohen es selber nicht weiß, ja, also wenn der halt tatsächlich nichts weiß und der hat ja nun wirklich alles ausgepackt, was er weiß, ja,
Also er hat zumindest keine Smoking Gun geliefert.
Und ich meine, der war halt, also es gibt, außer Trump persönlich selber, gibt es niemanden, der noch näher dran war als Cohen, ja. Vor allem an all seinen schmutzigen Dingen, ja. Und deswegen, also
Wobei, dass er halt bis zum, also dass Cohen ja ausgesagt hat, dass er bis zum letzten Moment, oder dass er kurz vor der Präsidentschaft quasi noch an diesem Turm da, an diesem Hochhaus in an diesem Trump Tower für Moskau weiter geplant hat, ja, und klar. Sowas. Das ist, also es ist natürlich die Frage, was ab wann, also ist es, also so diese Collusion, die Republikaner auch nicht müde werden, sagen, Collusion ist ja eh kein Verbrechen. Steht ja nirgendwo drin, dass Collusion verboten sei.
Ja.
Das ist, also wie weit er da gegangen ist und käuflich war, ist natürlich.
Das ist krass, natürlich. Und ich meine, er hat halt auf jeden Fall, es gibt diese ganzen dokumentierten Treffen und all diesen Quatsch. So, also er wäre definitiv total bereit gewesen, diese Collusion zu machen. Aber erstens brauchten die Russen überhaupt gar nicht die Zusammenarbeit mit der Trump-Campaign. Und zweitens,
Ich fände es.
Also wäre es wahrscheinlich, es hätte dem ganzen Ding wahrscheinlich nur geschadet, wenn sie sich mit der Trump-Campaign abgeschaltet.
Dass wir durch den Mueller-Report nicht unfassbar viele Sachen erfahren werden, die wir vorher nicht gewusst haben. Ich glaube, wir werden bei einigen Sachen, die vorher Gerüchte waren, werden wir es mit Sicherheit wissen.
Ja.
Wir werden andere Sachen, die vorher Gerüchte werden, die werden nicht auftauchen oder werden sogar explizit fälschlich bewiesen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwo, dass das auf Seite 45 im Mueller Report irgendwie ein Foto ist, wie Trump und Putin gerade high-fiven und dabei schreiben Death to America oder weiß der Teufel was.
Ja, ich meine, es ist halt die Frage, was hätte denn jetzt tatsächlich zum Beispiel diese Kolumnen bewiesen?
Das ist eine spannende Frage. Ab wann ist das denn tatsächlich eine Kolumne?
Genau. Also ich glaube, also für mich wäre es gewesen, wenn tatsächlich sozusagen ein direkter Draht zwischen der Trump-Campaign und russischen Operatives gewesen wäre, wo sich gegenseitig Informationen hin und her geschoben worden wären, die dann relevant waren für die Kampagne und beispielsweise sich abgesprochen worden wäre oder sowas, ja.
Also wenn der Wahlkampfleiter der Trump-Administration an russische Geheimdienst-Operatives zum Beispiel Umfragewerte, aktuelle und aktuelle Umfragen, die er irgendwo her hat, weitergeben würde, würde das dazu gehören?
Ja, das ist ja passiert.
Eben.
Nein. Also so Umfragewerte, ich weiß gar nicht mehr, welcher Kontext war das denn nochmal?
Das war, ich weiß, also Polling, also es sind Polling-Namen, das sind irgendwelche, das sind nicht einfach nur was in der New York Times steht, sondern es sind harte Polling-Numbers, die halt.
Es geht eher darum, was die Russen den Amerikanern, also
das finde ich ja, also ich meine.
Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Treffen, ne, das im Trump Tower stattgefunden ist, ne, mit dieser russischen Frau, mit dieser russischen Anwältin, die ja gesagt hat, im Vorfeld Dirt on Hillary, ne? Wenn da tatsächlich beispielsweise, keine Ahnung, Informationen geflossen werden aus den gehackten E-Mails von DNC oder von Podesta oder wie auch immer an die Trump-Campaign vorweg, ja.
Sie wussten danach definitiv, dass sie kommen werden. Also das wussten sie vorher. Das wusste Roger Jones.
Roger Stone.
Roger Stone.
Aber das ist auch wieder ein Fake. Also ja, das wusste er und da wusste es das auch und es gab diese Kommunikation zwischen ihm und WikiLeaks. Das stimmt.
Ja.
Aber WikiLeaks hatte hatte das bereits vorher schon angekündigt auf dem Twitter-Account. Das heißt mit anderen Worten, ja, hatten sie. Das heißt mit anderen Worten, es war eine Nullinformation.
Aber also so dieses, was es vorher halt gab, ich finde schon irre, also so dieser zeitliche Ablauf, dass Trump sich halt hinstellt und sagt, Russia, if you have anything on Clinton, then please publish it und
ja,
das,
ja.
Und dass die dann, wie wir heute wissen, vermutlich am selben Tag anfangen, die Mail-Server zu hacken. Und dann wären die halt
die Mail-Server waren zu dem Zeitpunkt schon gehackt. Also der DNC, der DNC war schon gehackt, aber John Podesta glaube ich noch nicht, aber ja.
Okay, vielleicht John Podesta nicht, kann sein. Auf jeden Fall, es ging an dem Tag tatsächlich eine Hacking-Operative los und dann sind diese Informationen halt nicht an die Trump-Campaign zurückgegangen, sondern halt sind zufälligerweise irgendwie bei WikiLeaks aufgetaucht, die sie dann veröffentlicht haben. Ja, da ist jetzt aber ich finde es schon,
also ja, die Russen haben das definitiv gemacht, um Trump zu helfen, das ist keine Frage, aber die erstens mussten sie sich dafür überhaupt nicht mit Trump aus sozusagen koordinieren und zweitens
ich sage jetzt nicht, dass das automatisch eine Straftat ist, ich finde es oder dass es halt ein Impeachment wert ist, aber es ist schon krass fishy. Und
natürlich ist das fishy, ja. Klar.
Und dass das so gerade so weggeschluckt wird und so, ja, nee, ist doch gar nichts gewesen.
Aber ich meine, das ist halt, das war aber auch das Pokern der Demokraten. Die haben jetzt irgendwie alles auf dieses Collusion-Ding gesetzt und jetzt irgendwie kommt halt dieser Report raus und sagt, dass es gibt keine Collusion.
Ja, also die
und dann ist halt jetzt irgendwie ist alles im Arsch. Das ganze Narrativ ist es kaputt.
Die Demokraten haben da definitiv strategisch, Trump hilft auch sehr, dass die Demokraten sich teilweise sehr, sehr dämlich anstellen. Das muss man ganz ohne Frage sagen. Und das wird jetzt erstmal.
Es gibt ja noch ein halbes Dutzend oder ein ganzes Dutzend anderer Verfahren, die noch gegen Trump laufen.
Viel
spannender, glaube ich. Also gegen seine Stiftung zum Beispiel, die ja wirklich kriminell eigentlich war, eine kriminelle Organisation.
Das finde ich so irre. Das hat ja auch, ich meine, Michael Cohen, den da sitzen, man wüsste, also es ist mit absoluter Sicherheit, wenn Trump nicht Präsident werden würde, wäre das für den persönlich 3000 Mal besser gewesen. Das ist der Typ, wird so einen Großteil, sehr viel Zeit im Knast verbringen und hätte Trump die Wahl nicht gewonnen, hätte sich nie jemand dafür interessiert.
Mhm.
Und Manafort definitiv genau das Gleiche.
Ja,
der würde jetzt so viel besser dastehen, wenn Trump die Wahl nicht gewonnen hat. Und
Trump auch.
Eric Trump hat irgendwann mal in einem Interview gesagt vor relativ kurzer Zeit, dass er das ja auch, oh Gott, also so natürlich so, wir opfern uns hier fürs Land und wie wird es uns gedacht? Aber auch hat gesagt, wir würden so viel besser dastehen, wenn Trump die Wahl nicht gewonnen hätten. Das ist so, ich finde das so krass, wie das.
Ja, und Cohen hat das ja nochmal ganz klar bestätigt. Das war ja auch schon vorher irgendwie, wurde das ja mal gerüchteweise so erzählt,
ja.
Dass Trump nie vorhatte zu gewinnen. Das ist echt.
Und
es ist wirklich, es ist echt krasser als in jedem Film.
Wir sind in der falschen Timeline gelandet.
Das ist echt, irgendwie sind wir da ganz falsch abgewogen.
Das ist,
Na egal, auf jeden Fall, Mueller Report. Fand ich auf jeden Fall, genau, ich hatte noch einen Tweet, habe ich dazu geschrieben. Und zwar, der Mueller Report beweist, eine Vereinigung von Kriminellen ist nicht gleich eine kriminelle Vereinigung.
Okay, schöner Tweet.
Weil im Endeffekt, was der Mueller-Report ja definitiv herausgebracht hat, sind halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Indictments, ja, mit irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte von den Leuten haben sich schon schuldig bekannt. Und also das heißt mit anderen Worten, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass die ganze Trump-Campaign eine Vereinigung von Kriminellen ist, aber eben keine kriminelle Vereinigung in diesem Sinne von der Collusion her. Ne?
Also der Anteil der nachweislich Kriminellen innerhalb der Trump-Campaign war dramatisch höher als unter den illegalen Einwanderern.
Auf jeden
das
Fall,
ist,
ich glaube auch, ja.
Das ist und aber ja, das ist wirklich ein
Es ist absurd, ja.
Ist absurd. Andere absurde Sachen?
Was hatten wir noch? Brexit könnten wir noch überreden.
Brexit.
Brexit. Ja, also ich habe jetzt die Wette verloren gegen Mario. Jetzt muss ich Mario einladen.
Hattest du im Podcast erzählt, was die Wette ist? Also ich weiß, was die Wette ist, aber hattest du im Podcast?
Ja, ich weiß nicht, ob wir das hatten. Wir letztes Mal darüber geredet.
Du hattest mit ihm gewettet, dass.
Genau, im Endeffekt hatten wir über jetzt über den 29., der ja, glaube ich, gestern war. Ne?
Ja.
Ja. Also über den 29. hatten wir gewettet, was da passiert, und ich hatte halt auf No Deal gewettet und Mario hat auf Delay gewettet, und damit hat Mario jetzt ganz klar gewonnen. Es sah halt schon lange so aus, dass das Delay werden würde, aber ich habe halt ich hab immer noch gehofft, dass sie halt sozusagen einfach aus Verpeilung
das wäre nicht weiter verwunderlich gewesen.
Nee, was finde ich auch durchaus voll im Rahmen des Möglichen gewesen wäre.
Wir haben ja beide den Artikel über Theresa May da gelesen, dass sie in der Washington Post, von wem war gleich dieser Artikel? Du bist den Namen besser als ich.
Anne Applebaum. Genau. Es ging um the worst Prime Minister ever oder sowas, ne?
Yeah.
Ja, genau.
Was ich habe diesen Artikel gelesen, wir haben ja hier relativ positiv über Theresa May durchaus geredet.
Ja, ich hatte positiv über Theresa May geredet, weil ich irgendwie sympathisch finde, wie sie tanzt. Also es sieht natürlich total dunkelig und blöd aus, aber ich finde es irgendwie sympathisch und irgendwie.
Aber es ist.
Siehst du so no, dance like nobody's watching. Finde ich irgendwie, das ist.
Aber ich finde, also sie hat ein paar Punkte genannt, die ich fast noch wichtiger finde als Dance Like Nobody's Watching, nämlich dass sie das Parlament aufgelöst hat oder die Regierung aufgelöst hat und Neuwahlen ausgerufen hat und dass ihr massiv geschadet hat.
Ja, alles hat ihr nach. Sie hat alles falsch gemacht. Das ist unglaublich. Ja.
Aber ich finde im Nachhinein, und das stand auch in dem Artikel drin, und das ist sowas, wo ich echt verwundert bin, dass mir das nicht schon vorher aufgefallen ist, dass man sich hat in dieses Boxhorn jagen lassen, dass jetzt dieses 52% haben dafür gestimmt, also Brexit heißt Brexit, dass das der einzige mögliche Ausgang ist, den man aus diesem Referendum ziehen kann. Ja. Wo man ja eigentlich wirklich sagen muss, 52-48.
Sie hat das so ein bisschen so hingedreht, ne, am Ende, so, also. Es war eigentlich Theresa Mays Narrativ, das sie halt wirklich durchgesetzt hat, dass halt dieses Brexit means Brexit, so, ne?
Genau. Und ja auch viele, viele Anhänger da auf der Brexit-Seite natürlich, dass auch so vor sich hergerufen haben. Und das finde ich so eine interessante Frage, warum ist das eigentlich so? Also ab wann hätte denn ab wie viel Stimmenmehrheit für das Brexit-Lager hätte denn es nicht mehr geheißen, Brexit ist Brexit? Wenn sie 51% gehabt hätten versus 49%, würde es immer noch bedeuten, Brexit ist Brexit? Wenn sie eine Stimme Vorsprung gehabt hätten, 50% der Leute plus einer ist für Brexit, 50% minus einer, wenn irgendwas sagt, das Land ist unentschlossen oder die Bevölkerung ist unentschlossen, dann ist es ein Ergebnis wie 52-48, wo ich glaube, sich alle einig sind. Wäre das Wetter anders gewesen, wäre der Wahlkampf ein bisschen anders, dann hätte das Ergebnis auch genauso gut in die andere Richtung.
Hätte es keinen Wahlbetrug gegeben. Das muss man reinziehen. Ich meine, das ist halt ja wirklich nachgewiesener Wahlbetrug gewesen. Ne? Die haben ja tatsächlich irgendwie Gelder. Die haben ja Gelder umgeschichtet da ohne Ende.
Stimmt, das ist auch noch, sie haben gegen britisches Wahlrecht verstoßen, ganz offensichtlich,
ja.
Und unwidersprochen, und dass das so dieses, wir haben und
nebenbei halt gelogen, dass die Balken biegen, ja.
Ja, und dass es halt, dass dieses Ergebnis dann nicht bedeutet, dass okay, offensichtlich sind einige Leute mit der EU unzufrieden und andere wollen lieber drinnen bleiben, das ist, und jetzt müssen wir irgendeinen Kompromiss finden. Sondern es heißt so, ihr habt gewonnen.
Und jetzt machen wir das. Aber ich meine, das ist halt die Psychologie, die halt entsteht, wenn du halt ein Mehrwahlrecht hast, ne? Also, weil ich meine, im Endeffekt, the winner takes it all, bam, und so ist das dann halt.
Ist es so? Sollte es so sein?
Nee, das ist halt, so funktioniert Mehrheitswahlrecht, ne? Also
derjenige. Sollte es nicht bei solchen deutlich knappen Ergebnissen.
Aber das liegt daran, dass du halt, dass du aus einem Land kommst, in dem halt es fast nirgendwo mehr, weil es gibt schon auch.
Aber es führt auch dazu, dass sie keine Mehrheiten für ihre Pläne kriegt, weil die halt zu radikal sind für die meisten.
Ja, klar.
Und ich finde das ja auch.
Aber hast du mitgekriegt? Ich habe ja mittlerweile schon wieder den Track verloren. Aber im Endeffekt gab es doch jetzt irgendwie diese große irgendwie 7 Abstimmungen, acht Abstimmungen im Parlament, wo das Parlament selber jetzt irgendwie Gesetzesvorschläge vorgebracht hat und die haben sie dann alle durchgewotet und alle no.
Naja, ja, das ist aber also ich meine, es ist, das ist unglaublich. Ich bin ein großer Freund des YouTube-Channels wiederum TLDR News.
Ja.
Die haben halt schon seit Jahren berichten die, aber so lange gucke ich sie nicht, über britisches also Parlament.
Wir haben jetzt übrigens total revealed, dass du deine ganzen Informationen alle über YouTube-Channels kriegst mittlerweile.
Besonders die über die flache Erde und darüber,
dass Jordan Peters.
Und darüber, dass die Juden hinter allem stecken. Und nee, aber ja, ich krieg, das ist für mich so meine Abendunterhaltung. Es ist halt so ein bisschen noch, ist ein bisschen abschalten, wenn ich keinen Bock habe mehr zu lesen oder sowas. Und ich habe halt den ganzen Tag auf dem Bildschirm gestarrt, dann möchte ich mal auf dem Bildschirm starren, der ein bisschen weiter weg ist. Und dann gucke ich hier halt YouTube-Videos und TLDR News, die haben das halt auch so ein bisschen aufgebröselt. Das waren 8 Abstimmungen, die stattgefunden haben. 8 Amendments offiziell, weil es da so diese. Und es waren irgendwie 16 Vorschläge, die da waren. Davon sind jetzt 8 zur Abstimmung ausgewählt worden. Und keiner davon hat eine Mehrheit bekommen. Also das ist allerdings gibt's eine deutliche, was, also man könnte über einige davon nochmal abstimmen, was ja auch sozusagen, also das wäre jetzt, ist dann für Montag, glaube ich, angesetzt, ist dann quasi die nächste Stufe.
Aber was echt, geht's noch weiter?
Na, wo dann halt gesagt wird, naja, wir filtern jetzt aus. Wir gucken jetzt, was hat, also die Logik ist halt, naja, wenn du so viel zur Auswahl hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas davon gewinnt. Es wurde übrigens nicht so abgestimmt, dass du davon eins picken konntest, sondern du konntest halt bei Sachen, also konntest halt sagen, die Sachen finde ich akzeptabel, du konntest sagen, die Sachen finde ich nicht akzeptabel oder du konntest deine Stimme enthalten. Die große Mehrheit der Stimmen ist rausgegangen, also die Leute haben wesentlich negativer gewotet als positiv gewotet. Aber wenn man sich mal anguckt, was hat denn potenziell die Chance auf relativ viele Stimmen, dann ist es zum einen ein Brexit mit starker Einbindung in die EU, also mit Bleiben im Wesentlichen in vielen Wirtschaftskreisläufen und so weiter und so fort. Das hat am zweitmeisten Stimmen gehabt. Und am potenziell wenigsten schlecht dasteht die zweite Brexit-Abstimmung.
Also das Public Vote, ja.
Und das ist aber kein Public...
People's Vote.
Naja, das ist was anderes als das People's Vote. Also es ist nicht einfach die Wiederholung des Brexit-Referendums, sondern es ist das, was auch immer wir verhandeln, muss in einem Referendum von der Bevölkerung abgesegnet werden. Ansonsten findet es nicht statt.
Okay, aber gibt es denn dann nochmal eine... gibt es in diesem Referendum dann nochmal ein Revoke 50 Option?
Das wäre dann natürlich die spannende, also das ist natürlich die spannende Frage. Was ist das Ergebnis, wenn die Leute sagen, nein, wir wollen diesen Vertrag nicht? Heißt das dann, dass sie wollen no deal Brexit oder heißt das dann, dass sie wollen?
Aber ich meine, man könnte doch in so einer Vote dann halt tatsächlich irgendwie mehrere Optionen, man muss ja nicht 2 Optionen, man kann ja auch irgendwie 10 Optionen da reinstecken.
Wenn aber dann hast du keine Mehrheiten. Ist. Dann hast du.
Doch, dann nimmst du die relative Mehrheit.
Dann hast du aber dann, also das wird halt, also das damit dann irgendwie den Willen der Bevölkerung abzubilden, ist, finde ich, tatsächlich sehr kompliziert, weil wenn du dann sagst, also dann könntest du zum Beispiel sagen, wir wollen in der EU.
Also du kannst nur X oder not X machen.
Naja, also nehmen wir mal an, du machst eine Option auf, wir bleiben in der EU und eine Option ist, wir gehen aus der EU raus, aber mit so. Und die andere ist, wir machen aber Null-Deal-Brexit. Und die dritte ist, wir machen raus aus der EU, aber so. Und dann hättest du wahrscheinlich oder möglicherweise eine Mehrheit für eine der drei die bleiben in der EU, hätte vielleicht keine Mehrheit, also keine absolute Mehrheit. Aber dadurch, dass die anderen aber alle drei Ex-Brexit-Sachen zusammen hätten halt eine Größe, und dann fängst du wieder an. Dann fängst du wieder an, rum zu interpretieren. Das ist immer
noch die Mehrheit an Brexit.
Okay, es ist immer noch die Mehrheit für einen Brexit, also so. Also du hast kein wirklich sauberes Ergebnis. Das ist wirklich schwer, dass irgendwie da irgendwie sowas wie den Volkswillen, falls es sowas überhaupt gibt.
Ja, das ist totaler Bullshit. Oh Gott, ist das alles schlimm. Und gab es denn ein People's Vote auch auf dem Plan von den...
Nicht dieses Mal, den gab es schon vorher mal, der ist abgelehnt worden damals.
Ja, aber jetzt...
Jetzt war er nicht nochmal dabei.
Okay.
Ich nehme an, die haben ja jetzt gerade auch abgestimmt, dass man nicht einfach so Gesetzesentwürfe so lange vorlegen kann, bis sie irgendwann mal durchgewunken werden. Das war ja...
was ja verhindern wird, dass Theresa May den Vertrag nochmal unverändert einfach so lange jetzt vorlegt, bis jetzt endlich mal bis endlich mal niemand mitkriegt, dass er durch ist. Oder so.
Also People's Vote ist jetzt allgemein schon irgendwie einfach komplett abgelehnt, also wird es auch nicht passieren.
Also mein Gefühl von dem, was dabei jetzt aus dieser Interpretation, die natürlich auch falsch sein kann, dieser acht Ergebnisse bei rauskam, in dem Fall stand die People's Vote gar nicht zur Debatte, war, dass die Leute, dass das Parlament tendenziell ein näher bleiben an der EU besser findet oder beziehungsweise sogar ein komplettes Drinbleiben in der EU und dass man die Bevölkerung doch zumindest nochmal
einzieht. Es gab aber auch noch, also ein komplettes Drinbleiben gab
es. Nee, es war kein komplettes, es war halt dieses. Wobei müsste man das, ich habe das Amendment halt nicht gelesen. Okay, da steht wahrscheinlich drin, was denn das No da in dem Fall bedeutet, wenn sie sozusagen nicht für den Vertrag, den das Parlament aushandelt. Vielleicht steht da explizit drin, wenn die Leute Nein stimmen, dann heißt das, bleibt in der EU oder sowas.
Oh, ich habe auch langsam echt Kopfschmerzen bei diesem Brexit.
Du bist nicht allein. Ich glaube, du kannst jetzt ziemlich sicher sein, du bist nicht der Einzige, der
ziemlich nicht mehr hören eigentlich. Ich kann es auch echt nicht mehr. Ich raff's nicht mehr.
Es ist so viel verpasste. Das ist so. Trump ist schon mal so viel. Es wird einen Tag in meinem Leben geben, an dem ich den Namen Trump zum letzten Mal höre. Das ist. Darauf arbeite ich jetzt hin. Und ab dann wird nie wieder einer meiner Gedanken.
Ganz ehrlich,
es kann sein, Tag, dass das der Tag ist, an dem ich sterbe, weil, oh scheiße, da, der Trump, bumm, und dann ist die Erde weg. Das will ich nicht ausschließen. Aber der Vorteil, also klar, auf der einen Seite World Annihilation, andererseits müssten alle den Namen Trump nie wieder hören.
Ja.
Alles hat seine Vor- und Nachteile.
kann man so sehen, das stimmt, ja.
Aber das ist so viel Lebenszeit, die für sinnvolle Sachen und für so viel, so, ich meine, dieses Land, Großbritannien, was jetzt so, ja, das ist wie damals im Zweiten Weltkrieg. Damals im Zweiten Weltkrieg seid ihr angegriffen worden. In diesem Fall ist, ihr habt eine Krise provoziert, wo sie nicht notwendig war. Und ihr habt eine unlösbare Krise.
Ihr habt euch die V2 selbst in den Arsch gesteckt.
Ja. Oh, mal gucken, was passiert, wenn ich den Knopf drücke. Und das ist ja, das ist ja überall so. Das ist ja.
Ja.
Aber vielleicht auch da sollten wir, also wie gesagt, ich finde die Interpretation dieses Brexit means Brexit und dieses so ein knapper Ergebnisse sollte man vielleicht doch mal, also die Politik hat in dem Fall versagt, dass sie sich so auf eine Meinung, also so auf eine Richtung hat dadurch eindreschen lassen und halt auf so eine falsche Richtung und dass sie halt das Eigentliche der Politik und vielleicht ist das ein Zeichen der Politik in unserer Zeit, die Kompromissbereitschaft und die Kompromisssuche halt einfach kategorisch ausgeschlossen hat.
Ja. Stimmt, das war ja auch eins der Vorwürfe von Applebaum, dass sie halt auch nie wirklich, dass die nicht wirklich halt versucht hat, mit Labour irgendwie mal was Gemeinsames da zusammenzubekommen.
Wenn du dir keine Mehrheiten organisierst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Mehrheiten hast.
Erstmal hat sie ihre relativ bequeme Mehrheit einfach mal so irgendwie über den Jordan geschossen mit Neuwahl, ne?
Ich sag nicht, dass ich das besser gemacht hätte, aber dann hätte ich auch nicht gesagt, dass es sonderlich gut gewesen wäre, aber, ne?
Ja.
Ja, das ist, und das ist, und vielleicht ist das sollte uns das generell mal so ein bisschen so dieses, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Ich finde das ja auch so, jetzt haben irgendwie die EU hat jetzt auch an dem Tag, an dem die Urheberrechtsreform, hat sie auch abgestimmt, dass es in Zukunft keine Zeitumstellung mehr geben soll?
So vielleicht manchmal oder so, weil, glaube ich, wenn man genau
hinschaut. Nee, die also ab 2020 hatte ich verstanden und die Länder können sich entscheiden, ob sie auf Sommerzeit bleiben oder auf Winterzeit, aber das ist dann für immer.
Okay.
Was ich so ziemlich die dämlichste Lösung von allen finde.
Ja, also wenn dann auf alle, auf eine Zeit, bam.
Also das finde ich eigentlich eine ganz praktische Sache, dass Europa gerade alle weitgehend auf einer Zeitzone sind. Und also ich bin kein Freund davon, Zeitzonen weltweit abzuschaffen. Ich finde Zeitzonen prinzipiell.
Nee, Zeitzonen sind schon gut, ja.
Auf jeden Fall. Es gibt ja viele Leute, die China zum Beispiel hat ja komplett eine Zeitzone.
Echt?
Ja.
China
hat eine Zeitzone.
Wow, okay, das ist natürlich echt krass.
Und nun ist jetzt auch die Frage, ist das in Mitteleuropa oder in Westeuropa, wo wir hier eine Zeitzone haben, ist das denn noch okay oder sollte Spanien schon seine eigene Zeitzone haben.
Ich glaube, Russland hat irgendwie 8 oder so, ne?
Ich weiß nicht, wie viele. Also Moskau ist auf jeden Fall 2 Stunden weg von uns hier, das weiß ich. Und ja, heute Nacht ist ja die Zeitumstellung.
Ja?
Mensch und Kinder, ja.
Oh.
Ich finde die Zeitumstellung eigentlich ganz gut. Also ich finde die, ich, also es ist jetzt nicht so das Wichtigste in meinem Leben, aber ich finde das irgendwie, ich stelle so nach einer Woche, eine Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr, stelle ich mal, ach, so schön hell noch um diese Uhrzeit, Mensch und Kinder, der Frühling ist da. Und ich weiß, dass es eigentlich totaler Selbstbetrug ist, weil alles, was wir gemacht haben, damit es länger hell ist, ist, wir haben die Zeiten so umgestellt, dass es schon, jetzt schon später ist.
Vor allem haben wir es nicht mal selber gemacht, das macht ja alles Apple heutzutage für uns.
Genau, das macht alles Apple. Du wirst wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt, dass die Zeitumstellung
stattfindet. Eben, das ist der Punkt. Also seit ich nur noch digitale Zeit habe, weißt du, so ist das so, also muss man mir schon sagen, dass die Zeit umgestellt wurde, ohne, sonst würde ich das gar nicht merken.
Ja, das ist, naja, mit einem Kind ist es schon ein bisschen anders und also der hat halt doch noch so seine eigenen Phasen auch so ein bisschen und sowas. Also, aber ich finde diesen Selbst, bei mir funktioniert dieser Selbstbetrug relativ hervorragend und ich finde den irgendwie sympathisch und ich bezweifle, dass die negativen also ich habe so bei der Tagesschau.de habe ich halt so in den Kommentaren darum so wo dann irgendjemand einen Artikel schreibt, ja, das ist kein Mini-Jetlag, sondern du bist den Rest den ganzen Sommer über dadurch, dass es nicht Punkt 12 Uhr die Zeit am höchsten Punkt im Himmel, die Sonne, das bringt uns total durcheinander und wir sind den ganzen Sommer über müde und sterben und sind alle tot. Und also das war so ein Artikel und der dann auch keinerlei, also so gibt's dann so. Und das ist so, und da ist halt dieses zu, so, da es halt nur die Möglichkeit gibt, entweder wir machen eine Umstellung oder wir machen keine Umstellung, ist das dann halt auch, obwohl es eigentlich das egalste Thema der Welt ist. Es spielt keine große Rolle für irgendwen. Also ich meine, ja, es ist vielleicht jemand muss weniger, jemand muss sich einmal im Jahr nicht eine Stunde früher aufstehen. Falls das bisher dein größtes Problem war, herzlichen Glückwunsch. Für mich ist es halt okay, in Zukunft, ich werde nicht mehr diesen Moment haben im Frühjahr, wo ich denke, ach, ist ja erstaunlich schön lange hell jetzt schon um diese Jahreszeit. Ist jetzt alles kein Drama, aber trotzdem neigt man dazu, dann so spitz auf jeder, der die Zeitumstellung verabschieden will, ist Hitler. Und nee, so schlimm. Und das war jetzt auch bei dieser ganzen Urheberrechtsdebatte. Das fand ich ja auch so krass, wie dann so. Also das ist, was ich bei der Urheberrechtsdebatte eigentlich schlimmer fand als das eigentliche Thema war, dass ich das Gefühl habe, dass ich damit den 50% Brexit UKern ein Stück weit übereinstimmen, nicht, dass ich sage, wir müssen die EU verlassen, aber dass ich das Gefühl habe, dass die EU ein extremer Lobbyverein ist, wo so Lobbys extrem viel Einfluss haben, was Politik im schlechtesten Sinne ist, weil diese Lobbys immer von denen bezahlt werden, die gerade die Macht haben und die und du damit.
Aber hast du diese Story mitgekriegt, wie angeblich diese Artikel 13 Geschichte überhaupt zustande gekommen ist? Also,
ich weiß nicht, ob ich die Story mitgekriegt habe, aber erzähl.
Ja, aber auf jeden Fall, es ist so, dass halt Frankreich halt dahingehend immer gepusht hat, ne? Die wollten das halt haben. Die haben ja auch insgesamt sind die extrem urheberrechtlich am Start. Ist für die ganz wichtig. Und Deutschland, wie gesagt, stand im Koalitionsvertrag, dass sie keine Upload-Filter haben wollen. Mhm. Und das Interessante ist, dass Frankreich halt Riesenstress gemacht hat wegen der Nord Stream.
Ach stimmt, Pipeline. Ja, das hab ich auch gehört. Ja.
Genau, und
das hat auch Sascha geschrieben, ne?
Nee, das war...
Wollen wir festhalten? Ich beziehe alle meine Informationen von YouTube, du aus deiner Lobeskolumne. Nee,
das war tatsächlich die FAZ, war das, die das...
Ach stimmt, hat. Das war die FAZ, das genau. War nochmal mit diesem...
Das kam noch relativ kurz vorher.
Das
war am Tag vorher, genau. Haben sie das rausgebracht. Und zwar ist es so, dass halt tatsächlich die in diesen Gesprächen waren, dass halt diesen Stress gab und das sozusagen auf Unterhändlerebene sozusagen echt immer hin und her ging wegen Sachen. Und auf einmal gab es ein Telefonat zwischen Macron und Merkel und danach war plötzlich alles geregelt. Plötzlich war Deutschland für den Artikel 13 und plötzlich war Nord Stream kein Problem mehr. Und das ist halt echt krass, wenn man sich das belegt. dass das so ein Kuhhandel gewesen ist. Haben jetzt auch schon einige Podcasts schon durchexerziert, diese Frage. Aber das ist, aber so laufen dann die Dinge, ne? Und dann ist auch, dann sind halt auch alle Sachargumente einfach mal egal, ne? Weil ich meine, Deutschland braucht sein Nord Stream. Ganz ehrlich, wir müssten eigentlich auch nochmal drüber sprechen. Aber das ist jetzt, das führt jetzt zu weit. Ich will jetzt auch langsam zum Ende kommen. Aber im Endeffekt, ich glaube, dass ein Großteil unserer Probleme inklusive der Urheberrechtsreform hat damit zu tun, dass wir aus der Atomenergie ausgestiegen sind. So, ich lasse das mal als steile These hier stehen. Ja.
Okay.
Also sowohl unsere Kohlegeschichte als auch die ganze also sowohl die Fridays for Future Demonstration als auch die Demonstrationen im Humby Forest als auch die Urheberrechtsreform wären alle verhinderbar gewesen, wenn wir nicht aus der Atomenergie ausgestiegen wären. Steile These. Denk drüber nach.
Komisch, deine Meinung haben sich ja merkwürdig geändert, seit RWE diesen Beratervertrag verkauft hat. Genau. Ja, also das ist, aber ich finde die EU, ja, sie hat uns die längste friedliche Zeit in Europa seit es Europa gibt, gebracht, aber sie ist auch wirklich ein nicht sehr demokratischer, weit fortgelöster Verein, der eigentlich eine dringende Überarbeitung gehört. Und ich bin ein Mensch, der tendenziell wenig in Nationalstaaten oder der Nationalstaaten tendenziell ablehnt und größere Instanzen gut findet. Das macht mich zu jemandem.
Als ob Deutschland irgendwie von Lobbyismus irgendwie befreit wäre.
Ja, aber es ist auf der europäischen Ebene nochmal losgelöst.
Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Allein worüber wir heute geredet haben, über Autoindustrie, über Telekom und Breitband,
initiierte Lobbyisten. Okay, also ich sage nicht, wenn wir die EU abschöpfen würden, hätten wir diese Probleme nicht mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, also dass die auch durchaus, und wir sehen gerade in Großbritannien, dass ein Land auch ohne EU sehr gut dazu in der Lage ist,
sich in den Arsch zu
schießen. Aber ich finde dennoch, an der EU ist einiges reformbedürftig und ich finde, dass es so in linken Kreisen so sehr populär geworden ist, diesen Wirtschaftsraum, der an seiner Grenze regelmäßig tausende Menschen ersaufen lässt, nur weil sie arm sind.
Die haben auch noch die falsche Hautfarbe. Das
musst du fairerweise dazu, haben auch die falsche Hautfarbe.
Das musst du da fairerweise dazu sagen.
Wenn sie von der anderen Seite kämen und arm wären, dann würden man sie vielleicht rausholen. Wir wissen alle, wovon ich spreche. Ich musste die EU in letzter Zeit mehr verteidigen, als gut ist. Ich habe das Gefühl, das blendet ein bisschen dafür aus, dass wir dankbar sind, dass wir überhaupt irgendeine EU haben und die Feststellung, dass die EU, die wir haben, alles andere als perfekt ist, sondern durchaus massiv reformbedürftig ist.
Ich glaube aber, auch alle diese Probleme, die du aufgezählt hast, werden ohne EU noch schlimmer. Das sage ich jetzt mal so.
Vielleicht.
Also auch gerade was so Migration angeht, wenn das die Einzelstaaten jeweils für sich schultern müssten, dann würde ich behaupten, dass da noch krassere Maßnahmen getroffen worden wären.
Vielleicht.
Vielleicht auch nicht.
Ich weiß aber es nicht.
Das wäre jetzt mal so eine These.
Ja. Okay, du möchtest gern die Sendung beenden.
Genau, und Atomkraft wieder haben.
Und danke. Atomkraft. Okay, eine von beiden Sachen kann ich machen. Insofern setz dich hin, wir machen noch ein Stündchen. Okay, Michi will Schluss machen. Wir haben jetzt auch über 3 Stunden. Nee, hä? Ach so, 2:50, stimmt, wir haben nicht Punkt.
Das reicht schon.
Ja, reicht.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.